Heute geht's unter anderem um Shang-Chi und The Legend of the Ten Rings. Es geht um Buddy-Horror, es geht um einen Hochstapler, es geht um einen Klangkünstler, es geht um jede Menge News und um jede Menge Verschiebungen. Und das mit vier sehr netten Herren. Willkommen bei Kino Plus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kino Plus hier bei RocketBeans.tv. Heute mit einer ganz erlesenen Gästeschar. Am Bildschirm begrüßen wir Dominik aus seinem Königreich der Wellen.
Ja hallo.
Ja, und im Studio haben wir mal wieder und jetzt auch mal zum zweiten Mal Kevin, aka Last Movie Hero.
Moin.
Zu Gast.
Ja? Hero war das. Last Movie Hero, ist richtig.
Genau. Heroes war es früher, ne?
Früher war es Heroes und jetzt ist es Hero.
Hero, okay, ich will nur nicht
mal Movie Heroes, geil.
Und dann der Terminkalender. Ja, dem Terminkalender sei Dank, er hat irgendwo eine Lücke gefunden. Steven ist endlich mal wieder im Hause und kann uns erfreuen mit Anekdoten und Geschichten aus der großen, weiten Fernsehwelt.
Weiß ich nicht, vielleicht.
Mal gucken. Ja, wir wollen natürlich über Kinostarts reden und über ein paar News. Wir müssen über ein paar News reden, denn da hat sich ein bisschen was getan. Und einer der Filme, über die wir heute reden, ja, hängt da so ein bisschen vielleicht auch mit zusammen, beziehungsweise könnte vielleicht die Weichen für noch weitere stellen. So viel dazu. Aber vorerst natürlich erstmal, was habt ihr zuletzt gesehen?
Ich überlasse. Soll ich anfangen?
Ja.
Ich habe zuletzt auf Netflix eine Doku gesehen, die mir wirklich gefallen hat, und zwar Shiny Flakes. Shiny Flakes, klasse. Vielleicht hat der eine oder andere schon How to Sell Drugs gesehen. Das ist jedenfalls
die Geschichte, großes Thema,
die daraus entstanden ist. Und bei Shiny Flakes, um es ganz grob mal abzuhandeln, geht's halt um einen Jungen, der angefangen hat, Drogen im Internet zu verkaufen, auf ganz dreiste, aber auch professionelle Art und Weise. Und damit dann ziemlich lange auch durchgekommen ist und viel Geld verdient hat. Aber das Interessante, also was ich daran so interessant finde, ist, dass halt irgendwie auf diesen Spuren von so Jeff Bezos und anderen großen Machern einfach gegangen ist und einfach was gesehen hat, was es ja schon es gab schon mal einen Online-Handel und dann hat er einfach gesagt, das geht noch besser, ich mach's einfach noch besser, und rausgekommen ist halt sein Shop.
Naja, und ein paar Jahre Knast.
Und ein paar Jahre Knast.
Ja, zu Recht ja auch, ne, muss man ja sagen. Ne,
aber schon eine interessante Geschichte.
Ja, ich.
Ja, voll. Also ich fand die auch super.
Ich muss nur sagen,
habt ihr sie alle gesehen?
Ich hab sie auch gesehen.
Ich hab sie nicht gesehen. Okay. Ich hab nur davon gehört.
Und ich fand erstaunlich, wie uneinsichtig dieser junge Mann. Ja. Wie lange dieser junge Mann uneinsichtig auch gezeigt wurde. Ne? Man muss ja, ich weiß nicht, was die für Material noch mit ihm aufgenommen haben, aber so wie die Dokumentation aufgebaut ist, ist der wirklich sehr, sehr lange, sehr, sehr überzeugt davon, dass es ja eigentlich alles so ganz cool war. Ja?
Aber ich habe irgendwie, haben die nicht sein Kinderzimmer für die Doku nachgebaut?
Das ist ganz cool. Die haben einen Grundriss nachgebaut in einem großen Studio und er hat die Szenen auch selber gespielt. Das heißt, er spricht dann einmal in die Kamera, aber wir sehen ihn auch gleichzeitig, wie er das macht, was er damals gemacht hat. Ist halt echt cool. Also von der Stilistik finde ich super. Und der Typ, was du schon gesagt hast, ist halt unglaublich dreist und halt auch total stolz drauf, auf das, was er da gemacht hat, und ist nicht so wirklich einsichtig.
Aber was mir dann auch noch gefallen hat, ich weiß nicht, ob es euch so geht, ich muss auch sagen, ich fand dann schon ganz gut, wie die Behörden teilweise entlarvt worden sind, weil die sich ja auch dann gerne mal mit Federn geschmückt haben, die jetzt nicht wirklich Federn waren, oder beziehungsweise was so Ermittlungserfolge, was als Ermittlungserfolg dargestellt worden ist und was letztendlich eigentlich nur ein Zufall war, zum Beispiel so, ja. Also da fand ich, haben sich manche Herren auch nicht wirklich mit Ruhm bekleckert.
Oder ja, sie haben gesagt, ja, unsere Profis haben es rausbekommen, dass sie das Passwort geknackt haben. Und dann gab es den Gegenschnitt, ja, wenn das so professionell ist, einen Zettel zu finden, wo das Passwort draufsteht, dann herzlich
willkommen. Geil. Aber das ist ja schon wieder traurig.
Ja, ja.
Aber wie haben sie ihm denn sozusagen das Handwerk gelegt? Was war denn da? Aber der hat doch irgendeinen Fehler gemacht, oder was am Ende nicht?
Ja, auch so ein bisschen nee, mehrere.
Nee, aber es war doch diese, glaube ich, diese Grundarroganz, ne? Dass er einfach immer
größer
wurde.
Aber
ja, immer, und es sind Lieferungen, regelmäßig sind Lieferungen nicht exakt da angekommen, weil es an die falsche Adresse waren oder zurück. Ne? Richtig, so, beziehungsweise sind per DHL und dadurch, dass es aber dann mehrmals Sachen zurückgekommen sind, beziehungsweise nicht da angekommen sind, wo sie sollten, ist dann auf einmal aufgefallen, Moment mal, da sind ja Drogen drin, irgendjemand verschickt hier Drogen und dadurch, dass es aber immer wieder vom selben Paketzentrum verschickt worden ist, wurde dann das Gebiet, von wo das sein sollte, wurde es immer eingegrenzt.
Es gibt einen deutschen Moderator oder vor längerer Zeit, ne? Also ich sage jetzt keinen Namen, aber der hat sich mal Koks selber geschickt im Briefumschlag. Das hat die Polizei dann auch entdeckt. Dann die Hops genommen. Ja, gut. Andere Geschichte.
Aber zum Glück, wir wissen, dass du es nicht warst. Du bist ja noch bei uns.
Ja, ich muss auch sagen, ich war nur am Anfang auch noch ein bisschen so, habe ich mir gedacht, ist es wirklich gut, dem Typ jetzt hier so eine Art shiny Denkmal.
Eine Bühne zu geben.
Ja, so eine richtige Bühne zu geben. Aber sie machen es eigentlich schon ganz gut, dass man am Ende eigentlich schon da mit der richtigen Einstellung ihm gegenüber rausgehen sollte. Ja, ja, also, und ich sag mal, das ist noch nicht mal die Einstellung, die er selbst an den Tag legt. So,
ne? Eine interessante Sache noch, ganz am Ende wurde gezeigt, wie viel Bitcoin sichergestellt wurden von ein paar Jahren. Das waren dann irgendwie, keine Ahnung, ein paar hundert oder so. Dann habe ich mir halt mal ausgerechnet, wie viel das heute an Wert ist. Es sind 640 Millionen Euro im gefundenen Bitcoin.
Was?
Man weiß nicht, wie viele Wallets er noch hat.
Und sie wissen, dass da auch noch welche existieren, aber an die kommen sie nicht ran.
Halleluja.
Okay, ja. Gut. Aber Daniel, was du sagst, also ging mir auch so. Ich musste sagen, ich habe mich selber zwischenzeitlich nämlich dann auch mal dabei erwischt, dann doch irgendwie eine gewisse Sympathie für ihn zu haben, weil der hatte ja schon irgendwie auch so ein gewisses Charisma. Hm. Und aber je mehr er immer so in die Schiene ging, er ist irgendwie der Krasseste und alle anderen sind scheiße und so gar nicht einsichtig, dass es vielleicht nicht die allerbeste Idee war, die er da hatte.
Ja.
Da kippt's dann irgendwann schon. Und irgendwann saß ich da und dachte mir nur, meine Fresse, was bist du wirklich für eine arme Wurst?
Aber ist ja gut. Hm. Also wenn das am Ende rauskommt, dann ist das alles. Ich find's immer auch gefährlich, was sie gerade gesagt hat, wenn so etwas so verherrlichend ist. Ne, eine Doku ist ja eine Doku, um das dokumentarisch festzuhalten. Mhm. Aber ich finde, es gibt so Themen, da muss man aufpassen mit so einer künstlerischen Neutralität.
Mhm.
Weil ich sehe es dann auch so wie Schröck, wenn du dem dann so ein Denkmal baust und nach dem Motto, Alter, wie geil ist der Typ bitte, dass er diese großartige Idee hatte.
Ja, eben, weil auch
gefährlich,
weil
ne?
Und eben, weil die Dokumentation ja auch so ansprechen mit Flashes und irgendwelchen Splitscreens und was weiß ich, präsentiert wird, ne? Also das kommt.
Aber
ja
da haben wir doch schon mal drüber gesprochen. Genau. Es gab doch ein Interview mit einem großen deutschen Dokumentarfilm, der gesagt hat, das, was du heute als Doku ablieferst, ist in der Qualität der eher ein Spielfilm. Und das wird sogar verlangt in der Qualität, ne? Drohnenflüge, Flashes, super ausgeleuchtet, super Stylo gemacht, also gar nicht mehr dieses Dreckige von früher.
Ja. Ja, okay. Shiny Flakes.
Kann ich empfehlen.
Ja. Dominik.
Ja. Ich meine, es ist ja immer ein richtig gutes Zeichen, wenn Filme in der Pressevorführung einen Tag vor Filmstart gezeigt werden. Da wissen wir ja eigentlich alle als Profis, da wartet eine Perle, da wartet was auf uns, was fantastisch ist. Und deswegen ist leider meinem Bedauern nach After Love, der dritte Teil der After-Reihe, heute nicht in den Kinobesprechungen dabei. Aber es ist der letzte Film, den ich gesehen habe. Und ihr habt ja alle die Filme gar nicht gesehen. Ich müsste jetzt theoretisch die komplette Trilogie ausholen, aber das werde ich euch leider ersparen.
Aber erzähl uns doch in zwei Sätzen mal, worum es in der Trilogie geht.
Geht's um Liebe?
Ja.
Naja. Danach. Es wird behauptet, es geht um Liebe. Junges Mädel lernt jemanden kennen, der sehr, sehr düster daherkommt, sehr schlecht gelaunt, sehr aggressiv, hat auch psychische Probleme. Und
Twilight.
Sie verlieben sich ineinander, aber ja, es basiert ja sogar auf einer Fanfiction. Ich glaube, sie basiert sogar auf der Fanfiction. Komm, das finde ich gleich noch raus. Von 50 Shades of Grey? Oder irgendwie so. Auf jeden Fall ganz crazy. Ist auch grottenschlecht geschrieben. Aber das größte Problem daran ist eigentlich, dass sie sich also es ist nicht nur so, als würden sie sich die ganze Zeit streiten, sondern es ist irgendwie so ab Minute 5 des ersten Teils, ja, die ändern sich nicht in den drei Filmen, es ist eigentlich nur um so eine richtig ekelhafte, toxische Beziehung gibt, er ist immer nur aggressiv, hat sowieso nur einen einzigen Gesichtsausdruck, egal was ist, es ist auch keine Eifersucht, er wird direkt unter Druck gesetzt, also ist die Hölle und inklusive so Szenen, sie ist sauer auf ihn und er kommt dann ran und verführt sie, weil ficken wäre doch jetzt ganz geil, oder? Und das ist ungefähr alles, was so alle 12, 13 Minuten eigentlich immer dieselbe Richtung und immer das Gleiche passiert. Also es gibt einen Grund, weswegen sich gestritten wird, weil ja, labil und Familie und alles ist problematisch, aber irgendwie finden sie einen Grund, warum sie dann doch rumvögeln, was sie dann ja doch ganz geil findet, weil er ist zwar eigentlich absolut beziehungsunfähig, aber offensichtlich die größte Granate im Bett. Und das wiederholt sich immer wieder und immer wieder mit den dämlichsten und dümmsten Dialogen. Aber das, was ich halt echt schlimm finde, ist, dass dieses Beziehungsbild gezeichnet wird, weil ich jetzt echt dachte, wir sind alle ein paar Schritte weiter auf Augenhöhe und was im Bett passiert, soll jeder machen, worauf er Bock hat. Aber so dieses, also auf Augenhöhe, aber dann so, er guckt von oben runter die ganze Zeit, es ist richtig schwierig. Aber sind super erfolgreich und werden wahrscheinlich sogar auch wieder an dieser Woche Platz 1 in Deutschland an den Kinocharts gehen. Und der Hauptdarsteller ist der junge Tom Riddle Schauspieler aus den Harry Potter Filmen und wiederum der Neffe von Ralph Fiennes.
Ah. Wow. Aber ich gehe dann jetzt mal die Trilogie zeigen sie hier um die Ecke im Zeisekino.
Kevin und ich kamen gestern aus der Pressevorführung von Malignant und das war um 17 Uhr?
Ungefähr
ja. Um 17 Uhr. Und du kennst ja Cinemax am Dammtor, ne? Und dann kommen wir aus Kino 3 raus und dann ist ja so rechts die Kasse und da haben sie ja jetzt so ein Absperrband, damit sie so eine Reihe davor bilden können. Und das Absperrband war voll. Also beziehungsweise es war voll mit Menschen. Ja, und wie so, hä? Gucken sie auf die Uhr, was kann das sein? Das waren wirklich sehr viele junge Mädels.
Ja, das ist doch toll.
Ja, die halt um 17 Uhr, und wir haben geguckt, was ist es? Und es war halt so eine Sondervorführung von After, was ist es jetzt? After Passion?
After Love.
After Love.
After Passion war der erste. Der zweite war After Truth und der dritte ist After Love. Aber ich kann euch schon mal beruhigen, wir sehen uns Anfang September nächstes Jahr bitte wieder, denn dann kommt der vierte Teil.
Oh, yeah. Okay. Aber das heißt, nur, dass ich das verstehe, in all drei Teilen ist das gleiche Pärchen und er ist immer doof und sie ist immer devot. Und sie fühlen viel und
ja, aber jetzt eben nicht nur auf dieser sexuellen Art und Weise. Sie will schon auch irgendwie ihr eigenes Ding machen, aber sie lässt sich immer wieder darauf ein und du schaust einfach, wie miteinander umgegangen wird. Und es hat nicht mit Liebe, nicht mit Romantik, nicht mit irgendetwas zu tun, sondern eigentlich die ganze Zeit nur Aggressivität. Auch wenn es heißt, lass uns mal reden, nach drei Sätzen ist das Gespräch schon zu Ende, weil dann wieder irgendwie einer wegläuft. Es ist also die ganze Zeit nur so eine richtig eklige, toxische Stimmung.
Aber das wo ist denn der Unterschied zu 50 Shades of Grey? Weil das ist ja eigentlich quasi...
Da sind Peitschen dabei.
Okay, die sind hier nicht dabei.
Ich glaube, da gibt's, also wenn ich es richtig verstanden, ist das 50 Shades of Grey für eine jüngere Generation.
Okay.
Ja, und wenn ich es richtig verstanden habe, 50 Shades of Grey ist die Fanfiction von Twilight oder umgekehrt? Und ich glaube, das ist auch eine Fanfiction, aber ich glaube, da geht's irgendwie um einen Popstar. Das ist irgendeine Fanfiction, die um
einen Popstar entstanden ist. Warte mal, ich guck's gerade noch mal.
Ja, in der Zeit kann ja Steven erzählen, was er zuletzt gesehen hat.
Ich habe zuletzt gesehen Prey von Thomas Sieben, der Film mit Hanno Koffler, David Cross und Maria Erich.
Dürfen wir über den schon reden?
Ich glaube, man darf bestimmte Sachen nicht sagen, aber den habe ich gesehen.
Ja.
Dann habe ich gesehen, weil du eben über Doku gesprochen hast, den wollte ich die ganze Zeit schon sehen, Seaspiracy.
Ja.
Und ich habe gesehen mit dir zuletzt im Kino, aber das ist jetzt schon ein bisschen her, Stillwater.
Stimmt.
Stillwater. Seaspiracy, weil den wollte ich auch noch sehen.
Seaspiracy, ja, genau. Ja, also ich finde, also ich glaube, das Thema ist ja aktueller denn je, ne? Was passiert mit unserer Welt, ne? Und was machen wir mit unserer Welt? Und da geht es ja im Prinzip um das Thema Plastik im Meer. Und das ist der Beweggrund des Dokumentarfilmers, diese Doku überhaupt zu beginnen. Weil er anfängt und sagt so, ich muss irgendwas dagegen tun, gegen die Plastikpartikel im Meer und gegen die Umweltverschmutzung. Und fängt an, Plastikmüll zu sammeln am Strand und sagt dann irgendwann, das ist doch auch völliger Bullshit, ne, was ich hier mache, ich kann dagegen gar nicht ankommen und taucht so ein bisschen tiefer ein in diese Thematik und sagt im Prinzip, der Plastikmüll ist gefährlich für die Tierwelt in den Meeren, aber er kommt am Ende zu dem Schluss, dass wir Menschen im Prinzip viel größere Gefahr ausüben durch Überfischung, durch die Art und Weise, wie wir, also ob das jetzt das internationale Walfangverbot angeht, das die Japaner immer wieder umgehen, und taucht da immer tiefer ein. Und was so erschreckend ist daran, ohne das jetzt zu verkomplizieren, aber es gibt ja genügend, sag ich mal, Siegel, zum Beispiel bei Thunfisch, dass das natürliche Fischerei bedeutet. Und er recherchiert halt immer mehr und stellt dann halt fest, dass all diese Gütesiegel im Prinzip finanziert werden von Lobbyisten aus der Fischindustrie, die das Ganze natürlich ad absurdum drehen. Mhm. Ne? Und also ich finde es eine tolle, tolle Dokumentarfilm, aber er ist natürlich auch extrem, ne, in der Thematik. Mhm. Also es geht im Prinzip darum, esst nie wieder Fisch. Und ich glaube, es gibt ja einen Mittelweg zwischen all diesen Möglichkeiten, aber das, was getan werden muss, auf jeden Fall. Und der zweite Film, Stillwater gegen jede Chance, heißt der, glaube ich, ne? Da geht es im Prinzip um Bill Baker, gespielt von Matt Damon, der so ein Oil-Rigger ist in Oklahoma und im Prinzip eher ein einfaches Gemüt hat, ein einfaches amerikanisches Gemüt. Und er arbeitet hart, weil seine Tochter seiner Ansicht nach falsch im französischen Gefängnis sitzt, die ist angeklagt oder wurde angeklagt des Mordes und auch für schuldig besprochen. Ja, der benutzt sein ganzes Geld, um immer wieder hinzufahren und eine Anwältin zu beauftragen, die sie rausboxen soll. Und Schröcker und ich haben den Film beide gesehen. Wir sind beide, glaube ich, der Ansicht, dass 2:30, glaube ich, dass er ein bisschen zu lang ist, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Matt Damon
stark.
Ist sehr stark. Mhm. Abigail Breslin, die wir alle Little Miss Sunshine geliebt haben, spielt auch gut, zumindest mal eine andere Rolle.
Zumindest nach langer Zeit mal wieder ein bisschen genau, besser.
Genau, also und wen ich wirklich richtig gut fand, war die Französin.
Ja.
Ich weiß gar nicht mehr, wie nee, ich weiß nicht, wie sie heißt, auf jeden Fall bald in House of Gucci zu sehen und ihre Tochter, aber Matt Damon ist echt wirklich saugut.
Und wo man am Anfang halt denkt, das ist so ein,
weiß ich nicht, Hero-Film.
Ja, so ein Hero-Film, was ist so ein zweiter Taken, so der Jedermann, der halt irgendwie sich einmal gegen alle Widerstände zur Wehr setzt. Ja. Da macht das hier der Spotlight-Regisseur ist es, ne?
Genau.
Ja.
Tom McCarthy heißt er, glaube ich, ne?
Oder? Der macht es halt, also der spielt es, nee, wie heißt der? Todd Haynes, oder? Tom McCarthy.
Hast du recht.
Der spielt es halt doch anders aus. Also man lernt dann halt irgendwie, also der Film kümmert sich eigentlich dann sehr lange und sehr viel darum, wie Matt Damon versucht, halt eben in Frankreich zu adaptieren. So, also sich anzupassen und sich da reinzufügen und so. Und das wird, wie gesagt, ganz anders ausgespielt. Endet aber meiner Ansicht nach dann doch auf einer eher pessimistischen Schlussnote.
Ja, also ich finde, das Spannende ist ja auch, dass er glaubt, er tut Gutes in seinem Kosmos, aber er im Prinzip immer wieder auch in die Scheiße greift, ne?
Aber auf der anderen Seite hast du Verständnis dafür, wie er tickt und wie er denkt, weil er das eher oft sehr, sehr eigentlich klar macht, so, ja. Und er hat ein sehr einfaches Weltverständnis, so, was halt dann immer wieder mit dem kulturell aufgeblähten Weltverständnis der Französin zum Beispiel kollidiert. So,
kann dann auch mal ganz lustig sein.
Was heißt lustig? Das ist halt einfach mal anders ausgespielt, weil du denkst eigentlich, dass so eine Figur wie Matt Damon, so wie er sie halt anlegt und so wie sie halt in dem Film ist, ist prädestiniert dafür, dass der ausgezählt wird. Dass du denkst, ja, der dulle Ami, ne? Ja. Der dulle, weiß ich nicht, Heartland irgendwie Arbeiter, so, ja, der halt irgendwie, der Trump-Wähler.
Der Roughneck.
Ja, der, genau, der Redneck. Und das ist dann aber nicht so. Ja,
genau, und da gibt es eine Szene, weil du es gerade angesprochen hast, da fragt die Französin ihn nämlich, hast du Trump gewählt?
Genau.
Und er sagte, nee, ich saß im Knast, ich konnte nicht wählen. Ne? Aber es impliziert im Prinzip, dass er es gemacht hat. Und dann gibt es noch eine andere Szene, wo sie jemanden in einer Kneipe oder in einer französischen Bar interviewen wollen, um einen Hinweis darauf zu kriegen, wer eventuell doch für den Mord an dieser Person zuständig gewesen sein könnte. Und der Franzose entpuppt sich als knallharter Rassist. Also richtig, ne? Und die Französin steht sofort auf und sagt so, ey, ich möchte mit so einem Rassisten nichts zu tun haben. Und Matt Damon sagt im Prinzip so, nee, wieso? Aber ich krieg doch von ihm Infos. Ich will mit ihm auch reden. Also, ich finde das, was Schreck gesagt hat, ist echt gut, weil es wird nicht klassisch ausgespielt, es ist ein bisschen komplizierter. Aber ich finde, ich finde es gut gedreht. Ich finde auch, Matt Damon passt da gut rein, ne? Dieser Goatee-Bart, so ein bisschen zwischen.
Wir sollten ja eigentlich, wir hätten ja vielleicht ein Interview mit ihm führen dürfen, ne?
Und
ja.
Er rennt den ganzen
mit diesem Rucksack um die Gegend, so, ja. Und ich weiß nicht, je nachdem, wer von uns gemacht hätte, ich wollte unbedingt wissen, was der da in diesem Rucksack drin hatte.
Stimmt, jeder immer der hat diesen Rucksack dabei.
Genau. Und das beschreibt es eigentlich ganz gut. Immer diese Sonnenbrille so auf der Kappe oben drauf und dann diesen Rucksack dabei, ja. Also du weißt halt sofort, aus welchem Land der Typ kommt.
Ja
und wo er auch genau herkommt, so, ja.
Genau, das habe ich gesehen. Und dann ganz kurz nur, und natürlich die zweite Staffel von.
Ah, ich hab's nur
die bisher. Die fehlt mir noch. Die erste war grandios.
Ich liebe Ted Lasso.
In uns allen sollte ein bisschen mehr Ted Lasso stecken, habe ich immer das Gefühl.
So geil. Ich habe leider nur bisher bis zu Folge 5 geschafft.
In der ersten Staffel?
Nee, zweite.
Zweite Staffel?
Ja,
die Weihnachts- genau, aber die kommt ja wöchentlich raus, ne? Also ich hab mir.
Ist noch nicht vorbei.
Nee, das ist noch nicht vorbei. 12 Folgen, glaube ich, ne? In der zweiten Staffel.
Echt?
Ja.
Boah, das wäre cool. Das wäre cool. Weil die Weihnachtsfolge, ich glaube, das war Folge 4, fand ich ungeheuer rührend.
Stimmt, ja, wo sie auf die nach der Zahnärztin
oder Zahnarzt. Ey, das war so geil, wirklich.
Die erste Staffel hatte aber auch so eine richtig rührende Folge gehabt mit dem Hotel. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es das wieder in die.
Ja.
Ach, du hast noch gar nicht angefangen
mit der zweiten. Habe ich noch gar nicht
angefangen. Also nee, okay, deswegen. Aber wie der Roy Kent, ne? Roy Kent hat also in der vierten und in der fünften Folge hat er zwei so gloriose Auftritte und das ist wirklich, das ist echt herzergreifend. Das ist so stark, wie die das machen.
Ich kann nur sagen, also wenn ihr die gucken wollt zu Hause und noch nie das geguckt habt, guckt das bitte auf Englisch, weil dieser Sprachkonflikt mit britischem Englisch und Kansas Englisch ist grandios.
Ich mein, mein bester Freund ist mit einer Engländerin verheiratet und ich lege ihm diese Serie auf die ganze nah, weil dieser Culture Clash, der ist so großartig und was du gerade gesagt hast, auch vor allen Dingen der Co-Trainer, der Kleine, der
ich weiß.
Es ist so, wie er redet und wie der da interagiert. Ich finde es großartig. Ich finde auch, dass die zwei. Ich habe ja immer Angst, ne? Eine erste Staffel ist sensationell und dann denkst du immer, schaffen die es mit der zweiten? Ich finde, sie haben das mit der zweiten echt gut hingekriegt. Cool. Ja. Was hast du geguckt?
Ich? Das verrate ich nach der Werbung.
Bitburger. Mit bestem Hallertauer und Bitburger Siegelhopf. Feinherb, frischem Geschmack. So gut kann Bier schmecken. Und deshalb bitte ein Bit.
Hallo und herzlich willkommen zurück. Alles aufgekaut. Ja, herzlich willkommen zurück zu Kino Plus mit Kevin, Dominik, Steven und mir. Und ja, ich will verraten, was ich zuletzt geschaut habe. Ich glaube, ich darf schon drüber reden. Ich bin gestern extra nach Hannover gefahren, um Titan mir anzugucken. Oh. Der neue Film von Julia Ducournau. Und ja, es hat sich wirklich, ich hab's nicht bereut. Es war
sehr geil.
Es war sehr gut. Es war sehr gut, dass ich diesen Weg auf mich genommen habe, weil ich diesen Film unbedingt sehen wollte.
Aber warum in Hannover?
Weil die Presseverführung hier in Hamburg am Freitag stattfindet und am Freitag kann ich sie nicht wahrnehmen. Das ist leider das Problem.
Das nenne ich einen wahren Cineasten.
Und wir haben aber Interviews auch mit Frau Ducournau und weil ich die halt auch wahrnehmen will, beziehungsweise weil ich da irgendwie was zu beitragen will zu diesem Interview. Habe ich mir diesen Film jetzt angeguckt und ich bin wirklich sehr erfreut, dass ich den Weg auf mich genommen habe, denn das war ein Brett. Also der war schon raw, gefällt mir insgesamt gesehen noch ein bisschen besser. Aber was die hier gemacht hat, ist wieder unangenehmes Power-Kino. Und das ist wirklich, also ich saß in der ersten halben Stunde da und habe mehrfach, und keine Ahnung, aber nicht also es war schon unangenehm, aber es war auf die gute unangenehme Art und Weise so, ja. Und was sie dann daraus, was sie da erzählt, das kann ich auch gar nicht wiedergeben. So, es geht hier um eine Frau, die hat halt diese Titanplatte, also so eine Titanplatte im Kopf und ist alles andere als entweder mit sich oder auch mit ihrer Umwelt im Reinen, das zu jeder Menge schrecklicher Dinge führt. Aber dann wandelt dieser Film sich plötzlich in etwas ganz anderes und hat plötzlich so, spielt eine ganz andere Dynamik unter einer Feuerwehreinheit aus. Mehr möchte ich eigentlich nicht verraten, weil alles andere wäre zu viel. Das muss man halt schon irgendwie mal gesehen haben. Denn man hätte jetzt vielleicht aus beiden Teilen einen Film machen können, aber je länger ich drüber nachdenke, umso mehr gehören diese beiden Teile für mich zusammen.
Also du meinst aus beiden Teilen jeweils einen
Film? Genau, okay.
Ja. Also du meinst, er kann die beiden Teile gut verknüpfen.
Das ja, also das, man wird das am Anfang sehr schnell auseinander dividieren, weil man sagt, okay, der, das ist so die erste Dreiviertelstunde und dann der Rest. Aber wie gesagt, je länger ich drüber nachdenke, umso mehr greift es für mich oder zahnt das für mich ineinander und passt für mich tatsächlich auch zu so ein paar Filmen, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Unter anderem Visitor Q von Takashi Miike, also schon eher so ein sehr pervertiertes Familienbild. Und da arbeitet es so alles mit rein und sieht dabei halt echt gut aus. Sounddesign beziehungsweise die Musik und so und wie es inszeniert ist, auch wieder intensiv bis knallig und grell. Also ist alles mit dabei und ich bin sehr gestoked so, ne, aus dem Kino gegangen.
Cool, jetzt hab ich Bock auf Freitag.
Aber das ist halt auch, ne, ich habe mehrfach den Satz gelesen, the most fucked up movie ever. Und wenn man das so in der ersten halben Stunde sieht, ja, kann man das wirklich so denken. Und ich will auch nicht behaupten, dass da mit jeder klarkommt, so, ne? Das ist schon offensiv, was die Frau macht, so.
Aber ist ja gut, offensiv ist ja nicht. Ja.
Wenn es begründbar ist, irgendwie im Film,
also sie bei Raw. Ich habe unter anderem, wie schon bei Raw, irgendwie auch darin gesehen, so ein bisschen diese Dekonstruktion des absolut überstilisierten Schönheitsbildes oder Frauenbildes. Weißt du, so dieses Hochglanz, Bubblegum, weiß ich nicht, Modelmaße. Bild, diese Übersexualisierung auch, ja, das reißt sie hier wirklich mit Blech und Öl und Haut und Fingernägel und was weiß ich und Stühlen und Tischen und kein Messern und alles reißt sie ein, so, ja, und das ist schon echt ziemlich gut.
Okay. Ist es spannend?
Mega
spannend. Ist es ein bisschen Body Horror?
Ist es auf jeden Fall auch ein bisschen
Body Horror. Ich habe den Trailer nicht gesehen, deswegen.
Ja, ja, es ist auf jeden Fall auch ein bisschen Body Horror.
Na cool, mir das auch mal an.
Ich weiß nicht, ob das was für dich ist.
Nee. Nee, weil es Body-Horror ist?
Ja, auch schon, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass du da sehr viel redest bei.
Das behauptet deine Frau immer. Wenn ich darf ja mit Frau Schröckert zusammen immer Horrorfilme gucken. Und Silke sagt, je gruseliger, desto mehr fange ich an zu reden.
Und irgendwie ist das ein wiederkehrendes Muster. Also es ist nicht ganz von der Hand zu weisen.
Es stimmt, ich gebe es zu.
Nicht ganz von der Hand zu weisen sind auch...
Warte, ich habe mir noch euch was schuldig.
Was denn?
Ich bin euch noch was schuldig.
Ah, ja.
Also ich möchte noch den Service bieten. Das ist eine auf einer digitalen Plattform namens Wet oder Wattpad eine Fanfiction über Harden von One Direction war.
Siehste, Popstar, ne?
Ja.
Wer ist denn
von dieser Superband? Ich weiß, ist super. Ich weiß, ist auch überhaupt. Also wirklich, ist es auch egal. Aber ich wollte diese Information auf jeden Fall noch
bringen. Ja, danke.
Das ist Wonderland. Mega. Ich freue mich alle auf den vierten Teil. Mal gucken, wie viele Filme das werden. Lass uns die auf jeden Fall alle gemeinsam.
Du, wir können doch alle mal dich in Köln besuchen, Dominik, und dann gucken wir alle drei Teile zusammen.
Ja, es wäre herrlich.
Es wäre
wundervoll.
Und dann als Dessert nochmal alle Twilights hinterher.
Sehr schön. Wirklich, mal die Teufel nicht an die Wand. Ja, weil
hast du nochmal Kontakt zu deinem Moderationskollegen, damit wir das irgendwie durchstehen?
Weil am Ende sehe ich mich da sitzen, weißt du, und du, ja, tschüss, ich muss jetzt hier dringend zum Dreh. So.
Ja, und dann ist es wahr.
Ja, dann hast du mich noch. Dann hast du mich noch.
Ja, aber ich habe auch diese Filme, auf die ich gar keine Lust habe. Ja, und es recht nicht Twilight.
After Passion, After Birth? Nee, wie ist das nochmal?
After Truth.
After Passion, After Truth, After Love.
Ist Teil, ja, ich würde After Birth, würde ich so sagen.
After Birth ist vielleicht.
Und dann gibt's noch After Earth.
Nee, da gibt's The Day After.
Die Darstellerin oder beziehungsweise die Zuschauer werden ja auch älter, deswegen muss man sich ja anpassen. Dann.
Stimmt. Ja, weil der vierte Teil heißt nämlich After Forever.
Oh, Alter, das ist deep. Das ist deep psychologischer Talk gerade.
Ich melde mich für After Alimente an. So. Aber gut, das läuft heute im Kino, aber das hier läuft heute auch im Kino. Viel Spaß.
Ja. Da haben die dann einen anderen Kopf auf meinen Körper gesetzt. Am Ende hast du es gesehen?
Ja, diese unverschämte Simu Liu, wie es fällt dem ein. So, liebe Freunde, kommen wir zu dem heutigen Kinoprogramm. Es ist nicht sehr umfangreich. Deswegen können wir es auch hoffentlich relativ schnell abhandeln. Ich habe eine Dokumentation dazu gepackt. Ich glaube, die hat keiner von euch gesehen. Sie heißt Symphony of Noise und ist eine Dokumentation über den Klangkünstler und ja, Experimentalisten Matthew Herbert, falls ihr von dem schon mal gehört habt. Ja, also macht so alles mögliche elektronische Musik und geht unter anderem auch sehr weit, unter anderem in den Wald und hört, wie halt ein eingestürzter Baum zum Beispiel, sag ich mal, sich anhört und zeichnet das auf und macht daraus Musik. Oder er geht in einen Club und nimmt halt die ganzen Geräusche eines Clubabends auf und macht daraus ein ganzes Album. Oder, was ihm halt auch einen schon Ärger eingebracht hat mit Peter, er hat den ganzen Lebenszyklus eines Mastschweins begleitet. Von der Geburt an bis zur Schlachtung und sogar der Verzehr, das hat er dann aufgenommen und hat's in ein Album verpackt namens One Pick oder so. Also das ist so immer.
Warum hat er denn Ärger mit Peter gekriegt?
Naja, weil da halt wirklich das zur, weil ich glaube, Peter sich daran gestört hat. Ich bin mir auch 100% sicher, ich weiß nicht, weil Peter sich, glaube ich, daran gestört hat, dass eben dieser ganze Prozess so zur Schau gestellt und im Namen der Kunst irgendwie stattgefunden haben soll. Also dass er diese oder dass er die Kunst dafür ausgenutzt hat. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, also. Es wäre, glaube ich, so oder so verendet, das Schwein, beziehungsweise es wäre halt einfach.
Er hat es ja nur begleitet in dem Sinne.
Ja, genau. Ja, also ich glaube, er hat es nicht selber geschlachtet. Also, aber egal, das ist jetzt ja reine Spekulation. Gut, aber
hat eigentlich auch nichts mit der Dokumentation zu tun. Wie gesagt, das fängt die alles ein. Und darauf sollte man Lust haben, beziehungsweise wenn man Fan von Matthew Herbert ist, ist das, glaube ich, ein ganz interessanter Einblick in die Welt, wie der Musik versteht, wie der Musik denkt, wie der Musik macht. Und das Geile ist, es wird dann auch irgendwie, glaube ich, also es wird dann auch erzählt, wie er halt versucht, ein Buch über Musik zu schreiben und ihn das wohl vor ungeahnte Hürden und Hindernisse gestellt hat. So, weil er halt nicht in der Lage ist, Musik in Worte zu fassen. So. Oder es fällt ihm halt sehr schwer. Also das kommt alles wohl in der Doku drin vor.
Wo kann man die gucken? Die kommt ins Kino jetzt.
Ja. Okay. Wow. Ja. Ey, wie gesagt, ich denke mir, bevor halt keiner drüber redet, ne, können wir mal sowas auf den Zettel holen. So.
Deswegen gibt's euch ja.
Genau. Ja, wo auf jeden Fall alle drüber reden werden, das können wir, glaube ich, in der Viertelstunde abhaken, ist Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Der neue Marvel-Film, der jetzt mit die Phase 4 starten soll, über eine Figur, die mir bislang nicht so wirklich viel gesagt hat. Also ich hab mit Shang-Chi nie wirklich viel anfangen können. Ich habe den mal am Rand von irgendwelchen Comics wahrgenommen. Die eigentlichen Comics, ich weiß gar nicht, ob es so viele gibt. Und ich meine aber auch, die meisten sind eher älter. Die habe ich nie gelesen, beziehungsweise da habe ich also keine Bezugspunkte zu dieser Figur. Worum geht's? Es geht um den jungen Mann Sean, der lebt in San Francisco als unter anderem Einparker von Autos für ein Hotel. Zusammen mit seiner besten Freundin. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Katie, glaube ich. Ne?
Katie,
ja, gespielt von Awkwafina. Und die leben halt so in ihren Tag hinein und sind eigentlich ziemlich damit zufrieden, relativ normal zu sein. Aber Sean hat eine Vergangenheit, die er eigentlich loswerden wollte, die ihn jetzt aber wieder einholt. Denn plötzlich stehen ein paar finstere Typen im Bus vor ihm und verlangen das Amulett, was er schon seit Ewigkeiten um den Hals trägt.
Von seinem Vater gekriegt.
Nee, von der Mutter.
Von der Mutter.
Von der Mutter. Aber es erweist sich dann eben, dass der Vater diese Jungs geschickt hat, um eben dieses Amulett zurückzuholen. Und ich weiß gar nicht, ob man noch mehr erzählen sollte. Beziehungsweise es gibt noch ein zweites Amulett, das besitzt die Schwester von Sean. Und jetzt muss er sie halt aufsuchen, um halt rauszufinden, was der Vater damit vorhat. Ich glaube, bis hierhin
kann man. Das reicht.
Das reicht. Aber ist nicht einer der Bösewichte auch hier, der Andrew? Aus Creed?
Ja, genau. Florian Montejano.
Ja.
Genau.
Ja, da sieht man ihn.
Ja.
Ich habe ihn leider nicht gesehen. Mich würde jetzt aber mal interessieren. Hast du ihn gesehen, Dominik?
Nee, ich habe mich gefreut, als Daniel mich angefragt hatte, bis auf gestern diesen einen Film habe ich nichts von den Kinostarts gesehen, aber er dachte, es reicht trotzdem, wenn ich da bin. Also ich höre jetzt auch immer, genauso zu und werde und
aber wie ist er werde denn
investigativ jetzt? Fragen stellen.
Ja, ich fand ihn besser als Schröck, sage ich mal so. Ich fand ihn nicht so gut wie manch anderen Marvel-Filmen. Also er kommt natürlich jetzt nicht an Guardians of the Galaxy oder den zweiten Captain America ran zum Beispiel, an Winter Soldier. Aber ich finde, der ist so im oberen Mittelfeld, weil er einfach ein bisschen sich mal wieder ein bisschen anders anfühlt. Du musst nicht alle Marvel-Filme gesehen haben, um den zu verstehen. Du kannst eigentlich auch die zwei Bezüge, die er hat zu den anderen Marvel-Filmen, kannst du komplett rausnehmen und hast an sich fast einen eigenständigen Film, wenn du es so mal betrachten willst. Was mal wieder ganz gut ist für Marvel, gerade für die neuen Fans vielleicht. Dann hast du einen Charakter, der eigentlich Spaß macht, der ganz sympathisch ist. Der ist jetzt nicht der Obercharismatiker, aber du fühlst irgendwie mit ihm mit, weil du die Beweggründe von ihm verstehst. Du verstehst die sogar von seinem Vater. Und dann muss ich auch wieder zum nächsten positiven Punkt kommen. Der Vater, also der Antagonist des Films, Mandarin, kann man ja sagen, ist einer der besseren Antagonisten auch bei Marvel, weil du auch dessen Beweggründe mal wieder ein bisschen nachvollziehen kannst. Der ist schon über 1000 Jahre alt und hat deswegen unzählige Kriege schon miterlebt und hat deswegen, oder er strahlt so eine richtig interessante innere Ruhe aus. Das ist schon erstmal irgendwie so ein cooler Fakt. Und es gibt auch so eine Szene, da ist er mit seinem Sohn in so einem Restaurant, die ist auch sehr cool gedreht, muss ich sagen. Und du hast ein paar Action-Szenen, nicht die mit dem CGI, darauf kommen wir, glaube ich, gleich zu sprechen. Aber die Action-Szenen an sich, gerade was die Kämpfe angehen, die sehen gut aus, weil die versuchen, möglichst wenig zu schneiden. Und die Helden an sich, die kämpfen auch viel selber. Also gerade der Hauptdarsteller Sean oder Shang-Chi. Das merkt man auch, dass die da wirklich jemanden gecastet haben, der es auch wirklich beherrscht, wirklich
der kann. Der Martial Arts kann.
Ja, ja.
Der kann.
Das ist halt immer wichtig und das hat man so auch in den anderen Marvel-Filmen eben noch nicht gesehen, weil da unzählige Male geschnitten wird und da ist ein Stuntman, das ist hier eben nicht. Und es gibt so eine Szene, die fand ich wirklich klasse am Baugerüst, an einem Haus. Und da hampeln die halt rum und kämpfen. Und in anderen Marvel-Filmen wäre jetzt dieses ganze Haus umgekippt und explodiert, dann wären die von einem Haus zum nächsten gesprungen.
Bei Zack Snyder wäre die Stadt explodiert.
Wahrscheinlich. und da hat man es dann wirklich, dass sie sich darauf konzentrieren. Und da haben die auch lange Kamerafahrten, wo man sich ja auch fragt, wie haben die das gedreht? Weil das sieht wirklich cool aus. Aber, und da kann Schreck, glaube ich, gleich auch einspringen, es gibt halt unzählige CGI-Szenen. Und je länger der Film geht, desto mehr CGI setzen sie ein. Und desto mehr nervt es auch irgendwie, wenn man jede Szene merkt. Selbst die Autos, die auf dem Rasen fahren, sind animiert und das sieht man. Und ey, das haut einen jedes Mal wieder aus dem Film raus und das Ende ist ein typisches Marvel-CGI-Orgiengewitter.
Ja, okay. Ja. Schade, ne?
Und es ist wirklich bedauerlich, dass das wirklich genau so enden muss, weil es, und ja, jetzt, also pass auf, ich gebe dir in vielen Punkten recht, wirklich, ich gebe dir in vielen Punkten recht und ja, ich nehme auch hier die Stellung. Ich habe bei uns, beim Film Gorillas, habe ich den Film nicht wirklich fair behandelt. Ich habe den, ich bin den schwer angegangen, weil ich halt auch wirklich direkt nach der Vorstellung irgendwie das verarbeitet habe oder vieles verarbeitet habe und wahrscheinlich auch während ich dann die Sendung aufgezeichnet habe, noch verarbeitet habe. Aber mir war da halt eben als, sag ich mal, großer Fan des chinesischen oder asiatischen Kinos, wie halt auch als großer Fan des Martial Arts Kinos oder von Martial Arts Filmen, war mir das leider alles nicht so, es hat mir einfach nicht so getaugt. Ja, es ist wirklich, es hat mich einfach mehr gestört, als dass mich irgendwie die Konsequenz, mit der sie zum Beispiel den Stil durchziehen, ja, also gerade das ganze chinesische, die ganze chinesische Kultur damit einfließen lassen, das so schön das auch ist, aber ja, so, wie soll man sagen, so halbgar hat sich das für mich angefühlt und ausgestaltet, weil der Film versucht wieder ziemlich viel. Er versucht wieder ziemlich viel. Er muss diese Origin-Geschichte sein. Ja, er hat diesen Vaterkonflikt, der auch typisch ist für den Regisseur, für diesen Daniel Destin Cretton, wie er heißt. Das ist so ein gängiges Thema bei ihm. Der muss natürlich ins MCU-Universum irgendwie reinpassen und der muss natürlich noch hier und da seine Witzchen platzieren und der muss natürlich dann noch dieses große, bombastische Finale haben und hat dazu noch irgendwie mindestens zwei Welten, die er erklären muss. Ja, und das ist dann, und dann kommen noch die chinesischen beziehungsweise die asiatischen Sehgewohnheiten und Befindlichkeiten dazu, mit der man ja auch den asiatischen Markt irgendwie abgreifen möchte. Und plötzlich kommt noch Awkwafina als Comic Relief obendrauf, die jede Situation, wenn sich der Film mal ein bisschen ernst nehmen möchte, wieder durch ihren Humor fast schon, naja, bereinigt, sag ich mal. Und dann ist das alles so viel und von allem ist irgendwie nichts richtig ausgespielt. Und ich habe wirklich überlegt, was mich so an diesem Film stört. Und ich glaube, es ist die Tatsache, dass der Film ist so schön in seinen asiatischen kulturellen Einflüssen. Ja, zum Beispiel, ein guter Vergleich ist Raya und der letzte Drache. Ja. Den habt ihr alle gesehen, oder? Dieser Drache hat mich bei Raya immer gestört, weil er eigentlich nicht so sehr der asiatischen sag ich mal, Optik entspricht, wie da so Drachen ausgestaltet werden. Hier bei Shang-Chi siehst du richtig geile Drachen, die halt wirklich dann auch dem chinesischen Kulturkreis entnommen worden sind und das halt auch wiedergeben. Mhm. Und die kommen auch cool zum Einsatz. Sie kommen nur halt mit allem viel zu viel zum Einsatz, so, ja. Und du hast irgendwann keine Übersicht mehr, ja. Also das ist, und ja.
Ich glaube, das ist ja die große Gefahr auch bei Marvel vielleicht, ne? Also wenn du dir mal überlegst, wie Phase 3 geendet ist, wissen wir alle. Aber ich glaube, dass man vielleicht dann mit Phase 4 dann, also das habe ich jetzt auch rausgehört aus deiner Kritik, vielleicht hätten sie es einfach viel mehr low-key machen sollen, viel mehr konzentriert, also mal ein ganz anderes Genre aufmachen, wenn die asiatische Kultur und dann vielleicht wirklich auch ein bisschen, sag das jetzt mal positiv, hemdsärmeligere Martial Arts, also dass du einfach merkst, das ist ein bisschen mehr Power ohne dieses CGI, aber ich finde, das siehst du auch im Trailer, wenn die da an dieser Küste stehen und du siehst das Meer vorne. Ich verstehe es immer nicht, warum das dann so zugeballert wird. Und ich bin ja eigentlich ein riesen Fan dessen, was auch hier der Chef von Marvel gemacht hat, vom MCU bisher, ne?
Keine Frage. Ich habe also wenn ich es jetzt mal nur vergleiche mit anderen Marvel-Filmen, ne? Ich habe eine Figur, die kenne ich nicht wirklich. Wie die Guardians of the Galaxy zum Beispiel, ja? Kannte ich nicht. Habe ich mir gedacht, James Gunn, okay, den kenne ich. Da weiß ich irgendwie, was cool ist, beziehungsweise was der so gemacht hat. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein digitaler Baum und ein digitaler Waschbär irgendwie, dass die mich irgendwie kriegen können. Am Ende vom zweiten Teil habe ich mit dem digitalen Waschbären geheult. So, ja, das meine ich. Und jetzt habe ich hier aber dann Shang-Chi, den kannte ich vorher auch nicht. Und ich muss sagen, das ist halt auch ein Knackpunkt bei dem Film. Simu Liu, ne? Echt. Durchtrainiert, guter Körper, der kann das, der ist Stuntman, der kann die Kämpfe so, der macht da ein paar richtig gute Moves und hat ein paar schöne Szenen, Kampfszenen, die im Bus ist wirklich toll. Keine Frage. Aber er selbst hat leider überhaupt kein Charisma. Ja, und ich muss.
Charisma fehlt ihm halt ein bisschen.
Ja, also wenn ich dann halt einen Tony Leung daneben habe und eine Michelle Yeoh und sogar eine Awkwafina, dann haben die halt alle mehr Präsenz. Und dann sind wir wieder bei dem meiner Ansicht nach Black Panther Problem. Ich finde in Shang-Chi alles interessanter, außer dem eigentlichen Helden. Weißt du, Tony Leung, ich hätte jede Sekunde habe ich mit dem genossen. Dieser Tanz am Anfang, ja, Tiger and Dragon, so schöne Hommage, aber das hat sich auch ein bisschen verändert bei Tiger and Dragon. Aber das fand ich toll, fand ich cool, das macht, dass sie sowas gemacht haben. Aber irgendwann sagt die Schwester von Shang-Chi, sagt zu ihm selbst, did America make you soft? Und das ist meiner Ansicht nach das, was den Film auf den Punkt bringt. Amerika oder Marvel oder keine Ahnung, dieser westliche Einfluss macht alles
soft. Glatt gebügelt.
Ja, macht alles soft, was in diesem Film eigentlich noch viel geiler sein könnte. Die Kampfszene in dem Bus, die ist Hammer, weil sie endlich mal irgendwie mit der Kamera fahren und nicht nur schneiden. Aber das Problem ist, da fährt halt ein digitaler Bus. Und das ist das, was mich dann schon wieder rausreißt. Das Haus, der Kampf auf dem Haus, gebe ich dir vollkommen recht, ist cool, wenn die Kamera durch das Bambusgitter wirbelt. Das Problem ist, das Haus steht da nicht. Das ist ein digitales Haus, es ist eine digitale Kamera, die an dem Bambusding entlang
fährt. Da ist wieder die Frage, du schaffst es eigentlich nicht, das anders zu drehen. Da muss man dann auch ein bisschen aus Filmsicht dann irgendwie denken, das kann ich schon nachvollziehen, das so zu machen, weil sonst ist die Gefahr einfach zu groß, dass da was passiert.
Aber die Frage ist, immerhin müssen sie dann so einen Kampf da machen? Also, ob sie das machen, ich kenne den Film, aber wenn ihr beide sagt, die Kämpfe sind super, hätte der im Bus stattfinden müssen, in einem digitalen Bus und in einem digitalen Bambus.
Das mit dem Bus war vielleicht ein bisschen erzwungen, das mit dem Gerüst hat zur Story gepasst und hat auch Sinn gemacht.
Naja, muss ich sagen, das kommt für mich auch noch hinzu, hat für mich nicht wirklich Sinn gemacht. Wenn man sich die Geschichte mit dieser Postkarte durchgängt, weswegen er da überhaupt zu diesem Haus kommt, dann.
Das an sich fand ich auch ein bisschen merkwürdig, muss ich zugeben.
Das ergibt nicht so wirklich Sinn. Also, ich muss leider sagen, auf dem Weg zum Finale hin, macht der Film halt sehr viele Stolpersteine. Unter anderem finde ich ihn auch ein bisschen komisch strukturiert, weil er halt immer wieder die Story unterbricht, um irgendeine Rückblende einzubauen, anstatt diese eine Rückblende sich mal zu konzentrieren, damit du auch das emotionale Gewicht hast, um mit dem Helden am Ende da in dieser Schlacht zu stehen. Ja. Aber das macht er nicht, weil er halt das alles so verhackstückt und dann verhackstückt er selbst das Finale für halt ein, zwei platte Gags. So. Und das sind dann halt immer, muss ich sagen, einfach diese Formkurve, der Film fängt toll an, wie Black Panther, ja, fängt toll an und irgendwie
leiert er dann. Extrem langen Mittelteil, der auch einfach viel zu lang ist. Also du bekommst da Informationen, die helfen der Geschichte nicht wirklich, die interessieren dich auch nicht wirklich. Deswegen guckt man auch zwischendurch mal auf die Uhr und denkt, okay, es reicht jetzt auch langsam. Und dann hat man halt dieses übertriebene Finale. Aber es stimmt, was du sagst. Du hast halt wirklich einen richtig guten Anfang sogar. Ja. Erstes Drittel, würde ich auch sagen. Ja, und dann baut er halt immer mehr ab.
Und hinzu kommt, Tony Leung, du hast da einen Weltklasse-Darspieler, der, wie Kevin schon gesagt hat, eben das Schöne an dem ist, der ist nicht einfach böse und grimmig, weil irgendwas so scheiße
die
war.
Präsenz, ne?
Ja, sondern der ist halt einfach von seiner Präsenz her, ist der so schön richtig ruhig, ja, elegant. Ja. Er ist wie Wasser, ja, weißt du? Und ja.
Aber ich finde,
er wird
so dann schade. Aber
auch verheizt. Er wird verheizt. Er ist dann am Ende, da wird das gar nicht aus. Dieser Vater-Sohn-Konflikt, der wird am Ende gar nicht ausgespielt, weil eigentlich noch wieder dieser Showdown stattfinden muss, ja.
Und das finde ich keine kleine Konfrontation, sondern eben was genau. Großes mit Drachen.
Und das verstehe ich dann leider halt auch nicht, weil du hast da einen Weltklasse-Darsteller, der halt wirklich Gravitas in diese Figur reinbringt. Und ja, sie lassen sie auslaufen.
Überleg mal, wie Marvel ja auch, als so die ersten Trailer rauskamen zu dem Film, dass sie ja immer damit geworben haben, das ist sozusagen der erste asiatische Superheld im Marvel-Universum. Und vielleicht sind sie darüber gestolpert. Also die hätten ja super die Gelegenheit gehabt, zu sagen, das ist der erste asiatische Superheld im Marvel-Universum, um einfach auch mal in eine andere Richtung zu gehen. Aber ich glaube, das hat ja bisher eigentlich auch viele Marvel-Filme ausgezeichnet, ne? Diese unterschiedlichen Stilrichtungen. Dann hätten sie einfach mal sagen sollen, wenn wir das so machen, dann ziehen wir das auch konsequenter durch und bringen da mal eine andere Farbe rein.
Und das ist ja schade. Ne? Und ich glaube, also ich meine, ich habe jetzt halt wirklich, ne, ich habe kurz danach habe ich mir Undeclared War von Ringo Lam angeguckt, so ein Film, den ich auch schon lange auf der Liste hatte. Da gibt's auch eine Szene an einem Bambusgerüst. Da fliegen sie halt aufgrund einer Handgranate durchs Fenster und knallen auf dieses Gerüst und hängen dann an diesem Gerüst. Aber da hängen halt dann zwei echte Darsteller an einem Gerüst in den Straßen von Hongkong oder keine Ahnung was, ja, und versuchen da irgendwie runterzukommen. Und hier bei Shang-Chi hängt halt Awkwafina an einem digitalen Bambusstock über dem Greenscreen. Und ich kann es halt leider echt nicht abnehmen.
Noch ein bisschen Dramatik
rein. Ja, ich kann es halt zu keiner Sekunde abnehmen. Und es wird immer mehr. Und das halt mit so einem.
Aber habt ihr das Gefühl, dass Disney, beziehungsweise Marvel, dass sie irgendwie an den Film wirklich glauben? Weil man, also, so
ja, das kommt.
Kribbeln, dass die Leute jetzt, oder dass man heiß auf den Film gemacht wird, oder dass Leute wirklich richtig Bock haben. Und das für Phase 4 ist spüre ich halt gerade so null.
Ja, hast du recht.
Ja, und das finde ich ist halt eine zusätzliche Bürde, die der Film meiner Ansicht nach nicht verdient. Ja, auch wenn ich ihn jetzt vielleicht nur mittelmäßig finde, ja, gönne ich dem Film Erfolg, weil er ja dann zeigt, okay, dass da ein Bedarf danach ist, auch mal solche Kulturen intensiver auszuspielen. Und das finde ich ja cool. Nur, dass sie es halt vielleicht ein bisschen mehr Wucht, ein bisschen mehr Punch einfach machen. Aber wenn er jetzt hier zum einen davon abhängig gemacht wird, dass das Blockbuster-Kino jetzt noch weiterhin im Jahr 2020 bestehen bleibt und das mit einer Figur, die eh schon nicht so die bekannteste ist, unter den Bedingungen, das finde ich ein bisschen unfair. Ja. Das finde ich wirklich ein bisschen unfair. Also das
hätte vielleicht ein bisschen später rauskommen müssen und Black Widow hätten die vermutlich ein bisschen vorher rausbringen müssen, damit das irgendwie auch.
Also ich finde, auf dem Film lastet ein bisschen zusätzlicher Druck, der nicht sein muss und den er meiner Ansicht nach nicht mal verdient hat. Ja, ich möchte dem Film gar nichts Böses so. Und ich freue mich, wenn da Leute wirklich Spaß dran haben. Ich glaube, der wird auch für ein jüngeres Zielpublikum gut funktionieren. Wirklich, der wird gut funktionieren. Aber für mich
als. Aber der ist ein FSK 12.
Ist der?
Ich meine.
Nee, weiß nicht. Hat er?
Oder ein FSK 6 oder 12? Eins, ich weiß nicht, was von beiden.
Ja, du. Also ich hätte den auch ab 6 freigegeben, weil du siehst nicht mal Blut. Also wirklich, du siehst ja nicht einmal Blut. Außer vielleicht mal so auf einer Scheibe so ein bisschen verschmiert, aber das war's.
Sein. Ja, vielleicht, also ich fand ja bisher Kevin Feige immer super mit seinen Ideen fürs Marvel, fürs MCU, aber ich glaube, keine Ahnung, vielleicht bist du dann auch irgendwann selber Opfer deines eigenen Freight Trains, weißt du? Ich habe das, also das, was du vorhin gesagt hast, ne, wenn du dir jetzt mal überlegst, welche Parallelen die ziehen, es gab im dritten Teil des MCU einen Hinweis auf das, was in Film Nummer 20 passiert und dieses Verweben. Ich glaube, du kommst
an sich ist das ja ganz cool, aber es darf nicht einfach nur zum Selbstzweck verkommen. Genau. Ja. Das ist einfach nur, okay, wir haben jetzt hier wieder einen Gag reingebracht und freut euch drauf und das war's auch. Aber wenn es genau für die Fans so ein Zusatz ist, so ein Add-on, den man gar nicht in der Story so spürt, sondern nur für die Fans eben da ist, dann ist es halt richtig gemacht. Aber es darf nicht einfach so sein, dass hier in der Mitte des Films bei einem Käfigkampf eine Person kommt, die eigentlich da überhaupt nichts verloren hat.
Oder das, was halt auch immer schade finde, ich habe das hier und da schon auch mal mitbekommen, dann werden diese Filme eigentlich nur noch auf diese After-Credit-Scenes runter reduziert.
Ja.
Ja, weißt du, dass du halt nicht wissen willst, wie der Film ist, sondern dass du wissen willst, was als After-Credit-Scene kam oder was da irgendwie erzählt wurde und so. Und das darf auch nicht, da müssen sie auch aufpassen. Also die müssen schon irgendwie noch ihre eigenen Geschichten verkaufen und die Filme unabhängig sein.
Ich finde, was die sich auch mal überlegen sollten, ist, die versuchen ja logischerweise die größtmögliche Zielgruppe zu erreichen. Mhm. Und das scheint ja ein Riesenproblem auch bei dem Film gewesen zu sein, dass also sie könnten ja konsequenterweise auch mal versuchen, das Marvel-Universum also noch spitzer also du könntest ja in Anführungszeichen, was du gesagt hast, ist das Martial Arts Kino hat ja auch eine unfassbar brutale Seite oder eine unfassbar echte Seite. Wenn du in diesen Kulturkreis reingehst, könntest du ja auch sagen, wir machen es jetzt einfach mal FSK 16 oder 8.
Also ich glaube, das wird nicht passieren, weil das zu großes Risiko ist, aus Studiosicht, glaube ich. Aber was man machen könnte, mehr in Genre denken, genauso wollen sie ja zum Beispiel Doctor Strange 2, das soll so der Horrorfilm von Marvel sein.
Ja, aber das ist
die gleiche Befürchtung, dass es genauso für Horror wie Shang-Chi ein asiatischer Film ist.
Genau.
So wird es vermutlich
sein. Ich würde sogar eher sagen, dass das alles, was ihr sagt, und man sagt, man könnte jetzt prinzipiell ja auch mal Marvel-Film für nur 40 oder 50 Millionen drehen, warum muss denn eigentlich jeder gottverdammte Marvel-Film im Marvel Cinematic Universe einen Platz haben? Also warum muss alles immer alles jetzt verzahnt sein? Ich weiß, Comic-Fans werden mir jetzt direkt wieder den Kopf abschlagen wollen, aber wenn ihr das, was ihr sagt, zu sagen, wir können es ja mal viel erwachsener machen, muss das denn alles immer in diesem Netz sein? Weil natürlich kannst du den Film nicht ab 16 oder 18 drehen, wenn du eigentlich willst, dass die komplette Marvel-Welt, wenn sie in einem Universum funktionieren soll, kannst du jetzt eben keinem 10-Jährigen sagen, sorry. Um alles zu verstehen, was jetzt in anderen Filmen noch passiert, musst du leider 18 sein, weil da gibt es jetzt gerade zu viel Blut. Also warum muss alles ineinander irgendwie verzahnt sein?
Und da schreie ich hier unter, das ist ja im Prinzip so wie bei Star Wars, Rogue One. Ne? Rogue One ist ja zwar in diesem Universum beheimatet, aber ja ein komplett, eigentlich, also auch wenn es um die Pläne zum Todesstern geht, du brauchst diesen Film ja nicht zu sehen, um den Rest zu verstehen. Also er nimmt zwar sozusagen die Story und ich finde, es ist ja definitiv einer der besseren oder der beste neue.
Von den Spin-Offs, ja. Also ich meine, und ich glaube auch, wenn es halt nicht immer so schweinteuer wäre, und bei Rogue One kommt ja noch hinzu, dass da ja auch noch Zusatzkosten durch Nachdrehs und so weiter mit dazu kamen, ja, aber ich glaube, man könnte auch zum Beispiel mal so einen Ableger machen und sagen, hey, Freunde, der ist jetzt halt ab 18. Pech.
Also nee, aber das
Millionen, aber der muss dann aber auch aber nicht, der muss dann auch nicht 180 Millionen kosten, sondern vielleicht nur halt
65, 80 ja, Millionen für Blade. Ja.
Aber ich finde, Dominik hat da total recht und ich glaube, dass das MCU sich wirklich mal überlegen muss, wohin wollen wir eigentlich, ne?
Ja.
Also wie weit können wir diesen Zug noch ausschlachten,
naja,
diesen Querverweisen.
Moment, da muss man jetzt mal.
Ja, vor allem der Zenit ist ja erreicht, das müssen wir ja eigentlich alle. Also, dass selbst dann jetzt irgendwie die Trailer-Klicks
ja, Spider-Man
irgendwie Storys abgegangen sind. Ja, da wird noch ein bisschen was kommen, aber ich meine, wenn man sich jetzt auch die Zahlen anschaut und ehrlich, das ist ja jetzt nicht nur Corona. Also auch wenn ich jetzt sehe, ich habe gerade mal kurz geguckt, wie in Köln im großen Kinos aussieht oder wie die Prognosen zum Film sind, da kann jetzt keiner sagen, das liegt irgendwie an Corona, wenn selbst scheiß Paw Patrol es schafft, 300.000 Leute ins Kino an 14 Uhr Samstag, Sonntag zu bringen. Also es ist jetzt nicht so, als wäre es aktuell nicht möglich, mehr als 150 oder 200.000 Leute in Deutschland ins Kino zu holen. Und die wird er halt niemals erreichen. Also vielleicht kommt er so Richtung 180, 200. Aber das ist ja für ein Marvel, wenn man mal überlegt, das ist quasi das, wie sie in Phase 1 angefangen haben. Schaut euch mal die Zahlen an von Iron Man, von wie auch immer. Das waren immer so 200er Starts um den Dreh, 500.000, 600.000 Besucher gemacht. Und genau in die Richtung geht's jetzt gerade wieder, weil das Interesse jetzt nur noch bei den Hardcore-Fans da ist und eben gar nicht bei der großen Masse, weil du ja mit Endgame und Infinity War, beziehungsweise umgekehrt, Infinity War und Endgame, natürlich letztlich ein total dramaturgisches Ende gesetzt hast. Und jetzt sagst du aber, ja, es geht übrigens trotzdem irgendwie weiter. Aber wenn du es halt immer wieder anfütterst, jetzt kommt das große Highlight, jetzt kommt das Finale, das musst du noch sehen, das kannst du halt nicht bis ewig. Nee. Und deswegen glaube ich auch, müssen sich was Neues einfallen lassen. Und ob das jetzt Figuren sind oder ob man einfach mal sagt, man splittet das ein bisschen auf, dass du eben nicht alle 30 Sachen und alle 12 Serien auf Disney Plus gesehen haben musst, um irgendwie jeden Scheiß zu verstehen. Das ist halt irgendwann auch mal gut.
Ja, aber ich glaube, dadurch, dass sie Fantastic Four und X-Men jetzt reinbringen in Zukunft, dann wird es endlich mal wieder für ein bisschen frischen Wind sorgen. Also das finde ich schon mal ganz gut, aber das ist nun mal, glaube ich, ein ganz, ganz großes eigenes
Thema. Naja, und sie werden ja mit, sie haben ja jetzt schon mehrfach das Multiversum angeteased irgendwie, beziehungsweise es scheint ja alles sich in die Richtung zu bewegen. Das heißt, ich denke mal, mit Doctor Strange werden sie sich jetzt die Verzweigungen schaffen, in denen vielleicht sowas möglich ist.
Oh,
in denen vielleicht dann auch so ein Deadpool funktioniert oder beziehungsweise machen darf, was Deadpool macht. So, ja. Aber es kommt noch eine Sache hinzu, die muss vielleicht nochmal hinzugefügt werden. Shang-Chi wird jetzt auch schon wieder von einigen Kinos eben nicht gezeigt, weil es halt eben schon wieder zu Unstimmigkeiten mit den Vertragsabstrachen gab oder beziehungsweise weil da wieder halt irgendwelche, sag ich mal, Konditionen existieren, die halt von einigen Kinobetreibern nicht angenommen werden.
Wie ist denn jetzt der Abstand zwischen Stream und Kino?
Naja, 45 Tage ist jetzt so eine
Ansage. Ich glaube, es ist auch die Marge, oder?
Bitte?
Ist das nicht die Marge?
Naja, vorher war es ja so 70 bis 90 und jetzt ist es, also jetzt hat man sich auf 45 geeinigt. Nee,
vorher waren es mindestens 90. Vorher, ja. Beziehungsweise in Deutschland waren es doch immer 3 bis 4 Monate. Also eigentlich eher 4 und bei deutschen Filmen 6.
Du meinst die Marge im Sinne von, was vom Kinoticket beim Kino bleibt und
das beim meisten Filmen. Ja, aber das ist ein Riesenproblem.
Genau, so, für das, viele. Genau das, aber darum geht's wieder. Ja. Darum geht's wohl wieder. Also ich habe jetzt halt nur über Instagram gesehen, dass ein Kino gesagt hat, hier, wir können Shang-Chi nicht zeigen können, weil die Vertragsbedingungen halt wieder nicht so...
Ja, ich meine, das haben sie bei Avengers Endgame gemacht, ne? Also die haben im Prinzip vertragsmäßig gesagt, in wie vielen Kinos und wie häufig der gezeigt werden muss und dann auch gesagt, was sie am Ende haben wollen.
Jetzt kommt's
aber, halt. Ja, aber im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Black Widow, der ja noch irgendwie gerade in mal 200 Kinos oder irgendwie läuft Shang-Chi jetzt schon wieder in 420. Und zum Beispiel die Cineplex-Kette, die nämlich auch erst gesagt hatte, wir zeigen das gar nicht mehr, die haben sich zum Beispiel geeinigt. Also ja, er wird noch in weniger Kinos gezeigt, aber 420 Kinos in der aktuellen Zeit ist jetzt nicht übermäßig krass. After Love läuft zum Beispiel in 545. Aber
hey, das, Dominik, wenn du weiter über diesen Film redest, ne, dann nehme ich dir, glaube ich, bist du insgeheim riesen Fan.
Das ist kein Poster
von einem Meer, sondern das hast du umgedreht. Das ist der Backdrop
das ist von eigentlich das After,
Poster von After Love.
Nee, aber worauf ich hinaus will ist, und das, es sind noch weniger, du hast recht, aber es sind auf jeden Fall nicht zu wenig, um nicht prinzipiell einen 300 oder 400.000er Start hinzufügen.
Ich wollte nur darauf einmal aufmerksam machen, Chronistenpflicht und so, ne, dass das auch wieder existiert, ja. Die Problematik. Und ja, und dann kommt halt noch die Sache mit diesem 45-Tage-Fenster, weil ich hab's nicht ganz verstanden, bisher noch, immer noch nicht, ob dieser Film jetzt nach 45 Tagen kostenlos bei Disney Plus erhältlich ist
oder
halt eben zum VIP-Premium-Preis.
Aber wie war das denn bei Jungle Cruise?
Der war zeitgleich, aber halt eben zum
genau, Preis. Also im Kino und dann für 20 Euro, nee, was?
21 Euro. Ja, wird man sehen. Aber ja, ich bin gespannt. Also dementsprechend hoffe ich, dass der Film dann doch mich überrascht, was die Resonanz angeht, beziehungsweise was die Akzeptanz angeht. Ich bin auch gespannt, was der auf dem chinesischen Markt macht. Denn dafür ist dieser Film vor allem gedacht. Denn er
17. Oktober kostenlos auf Disney Plus.
Okay. Oh ja, das ist dann halt
zeitig.
Das ist dann halt krass, ne? Also da kann ich mir vorstellen, dass viele Leute sagen, oh, bis dahin kann ich noch warten.
Ja, also muss mal überlegen, du gehst ja tendenziell nicht unbedingt alleine rein ins Kino, dann sind 20 Euro immer noch günstiger als 2 Tickets.
Ja, aber wenn, dann auf der großen Leinwand.
Ja, aber das ist ja genau das Problem, aber das verstehe ich ja so und so nicht. Also das ist ja so und so eine Diskussion, die ich immer noch nicht nachvollziehen kann.
Ja, gut. Naja. Wir machen erstmal Werbung und melden uns gleich mit weiteren Kinostarts. Ja, herzlich willkommen zurück zur aktuellen Folge Kino Plus mit Kevin, Dominik, Steven und mir. Wir haben wieder viel zu viel gequatscht über Marvel. Das tut uns leid, aber jetzt geht's weiter mit anderen Filmen. Unter anderem mit den Bekenntnissen des Hochstaplers Felix Krull. Eine neue Romanadaption des unvollendeten Romans von Thomas Mann. Worum geht's, Steven?
Es geht um einen jungen Mann, der sich zu höheren Berufen fühlt und an einem Hotel oder in einem Hotel als Liftboy anheuert und durch seinen Charme und durch seine Chuzpe oder durch seinen Mut und seine Kaltschnäuzigkeit relativ schnell durch seine Standfestigkeit vor allen Dingen bei Maria Furtwängler nach oben rutscht in der Hierarchie und an den liebeskranken David Cross gerät, der in Liv Lisa Fries verknallt ist, aber nicht so richtig weiß, was er tun kann und vor allen Dingen dafür verurteilt wird von seinem Vater, weil sie nicht standesgemäß ist, also nicht einem Baron entspricht. Er ist Baron, ne? Oder?
Marquis.
Marquis entspricht und Jannis Charakter im Prinzip am Ende sozusagen die Rolle des Marquis übernimmt und den beiden eine großartige Beziehung verschafft, obwohl er selber eigentlich verliebt ist in Liv Lisa Fries Figur.
Ja. Was ein großer Gegensatz ist zum Roman, denn genau. Da gab es diese Figur gar nicht so wirklich. Also beziehungsweise gab es eigentlich nie die Situation, dass der Hochstapler Felix Krull oder Callboy Felix Krull, dass der ja, so einen moralischen, emotionalen Kern hat, weil der ist im Roman eigentlich eher ein Narzisst.
Genau.
Ja, dem das alles eigentlich relativ egal ist, der Hauptsache aber gut angesehen werden möchte und halt von allen geliebt werden möchte, so. Aber selbst irgendwie gar nicht so Sympathie oder Empathie oder sonst irgendwas für die Leute empfindet. Und hier kriegt er halt so einen emotionalen Kern, der meiner Ansicht nach im Widersatz, so im
Widerspruch
der Figur steht, so.
Genau, aber ich, also es ist ja von Detlef Buck inszeniert und auf die Leinwand gebracht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag diesen Film. Er ist, man muss dazu sagen, und das finde ich auch ganz spannend, die Sprache im Buch, ne?
Also ja, genau.
Von Thomas Mann ist ja anders, als wir heutzutage sprechen. Und sie haben versucht, im Prinzip das anzugleichen, ne? Also das
ist schon mal gut.
Im Style ähnlicher zu dem zu machen, was wir gewohnt sind, aber trotzdem noch dieses aristokratische, oder wie nennt sich das?
Ja, ziemlich hochgestochene,
geschwollene beizubehalten. Und ich finde,
dem Marquis sei irgendwie genesen, dass ich gehört habe, er würde unter, was weiß ich.
Genau. Und ich finde, das klappt gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, und ich mag ja Jannis wirklich sehr gerne. Jannis ist ein ganz feiner Kerl und vor allen Dingen toller Schauspieler. Und ich finde, in dem Film habe ich die ganze Zeit gedacht so, Alter, der Teufel scheißt auf den größten Haufen, ne? Ey, du bist nicht nur talentiert, sondern ich meine, der sieht wirklich unfassbar gut aus, ne? Also du kannst verstehen, dass ihm die Damenwelt zu Füßen liegt, aber dann auch der Gegensatz dann zu David Cross. Also ich fand das gut. Ich finde auch, dass Detlef Buck durch seine Art und Weise Filme zu drehen, der kommt ja aus einer anderen Richtung, da auch so einen neuen Effekt mit reingebracht hat. Also ich finde, und auch Lisa Fries, also ich finde den Cast gut. Ich finde es gut umgesetzt. Ich weiß, dass es vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen hakelt. Aber ich finde, das kann sich sehen lassen.
Also sehen lassen kann sich auf jeden Fall. Die haben damit sehr viel Aufwand, dieses Hotel ausgestattet und aufgebaut und so. Und auch die Kostüme und so, ist alles top-notch. Also kann man echt wirklich nicht sich beschweren. Und auch wie so Paris so dargestellt wird, selbst mit den digitalen Bildern, finde ich, ist das echt auf amtlichem Niveau.
Fügt sich gut ein.
Kann man, also klar, es hat eine gewisse Künstlichkeit, aber ich finde, das passt zu dem ganzen Film. Der hat für mich eigentlich, und das ist so ein bisschen das, was mich halt stört, oder halt auch nicht stört, der hat für mich eigentlich gewirkt wie so ein Lustspiel aus den 60er Jahren. Weißt du, was ich meine? Also wie so eine Klamotte, so eine Operette irgendwie.
Die also ich weiß, was du meinst, ne? Das ist so überspitzt.
Ja,
ne?
Ja.
Und das birgt immer eine Riesengefahr, ob es dann so abstürzt.
Genau, ne? Ob die Parodie halt funktioniert, weil der Roman ist ja eigentlich eine Parodie auf diese ganzen Heldenwerdungs- oder beziehungsweise Entwicklungsgeschichten und so, oder Entwicklungsromane. Und ich finde, die einzige Parodie hier in diesem Film ist Maria Furtwängler, aber das macht die unfreiwillig. So, ja, weil die ist halt wirklich, ich fand die nicht gut. Ich fand die wirklich nicht
gut. Aber Lisa Fries ist gut.
Die ist gut.
Die kenne ich auch aus Babylon Berlin und da fand ich sie großartig. Deswegen habe ich allein deswegen schon.
Ja, aber ich finde, es gibt ja so Situationen, da guckst du dir einen Film an und denkst so, also warum finden die Frau jetzt toll und warum finden die beiden unterschiedlichen Kerle, warum findet sie die auch toll? Also sie liebt ja im Prinzip eigentlich auch so ein bisschen zwei Männer und das nimmst du denen total ab. Also ich finde, das passt auch.
Ich finde, sie ist die echteste Figur, weil sowohl der Marquis ist halt falsch, so beziehungsweise auch so immer so ein bisschen trottelig. Also habe ich David Cross auch so wahrgenommen. Und Krull ist halt der Hochstapler, ne? Also der ist halt natürlich die reinste Fassade und hat natürlich seine eigenen Zwecke so. Und sie steht so dazwischen als irgendwie geerdetes Wesen oder echter Mensch irgendwie, die halt die einzige ist, die sich traut, die zu sein, die sie ist, während die anderen halt eben sich das nicht trauen, so. Das sagt sie halt ja auch Felix Krull einmal so. Aber ja, ich muss sagen, alles in allem, nee, war mir das halt dann, wie gesagt, zu sehr wie so ein 60er Jahre Kostümfilm, ja, der halt so wirklich so Peter Alexander irgendwie mäßig und zu wenig von dem, was der eigentlich da abrechnen möchte, so. Also ich muss sagen,
es gibt ja eine Verfilmung, ich glaube mit Liselotte Pulver
und Kurt Buchholz.
Ja, genau. Ja. Und die haben ja, glaube ich, damals einen Golden Globe gekriegt als bester fremdsprachiger
Film. Ja? Ja. 1957 oder so.
Ja, ja.
Also ich sag, kann man machen,
muss man nicht.
Ja. Jo. Und ich glaube, das Gleiche könnte ich jetzt auch über den nächsten Film sagen. Er heißt Malignant. Malignant, meine ich, oder?
Malignant? Ich hätte Malignant gesagt.
Okay, ja, sucht's euch aus oder schlagt im Wörterbuch nach. Ihr wisst.
Malignant?
Ja, Malignant.
After Malignant.
Von James Wan. Nein, von James Wan, der neue Horrorfilm aus dem Hause Warner. Und ja, was kann man jetzt dazu sagen? Eine Frau, junge Frau, schwanger, geht's nicht so wirklich gut. Und ihr Mann behandelt sie auch nicht wirklich gut. Und plötzlich, ja, ist er am nächsten Morgen tot. Und das auf sehr harte.
Er ist tot.
Er ist tot, ja.
Der Mann.
Mhm. Auf sehr harte und bestialische Art und Weise. Und plötzlich verschwinden alle, also noch weitere Personen, aus, die nicht unbedingt was mit ihr zu tun haben, aber die ermittelnden Polizisten ermitteln halt Spuren, die alle zu ihr irgendwie führen.
Und es passieren Morde in der Stadt und genau. Sie sieht diese Morde auch irgendwie und hat das Gefühl,
also sie sieht sie, bevor sie passiert sind? Oder?
Nee, also. Das weiß man nicht ganz genau. Und
genau, sagen wir so, sie hat Visionen von diesen Toten.
Okay. Sie sieht die Morde so, als ob sie da vorne jetzt gerade passieren. Also sie sieht sowohl Täter als auch Opfer.
Okay, ja.
Und irgendwie mehr weiß man nicht, warum das so ist.
Genau, und sowohl der Zuschauer als auch die Polizisten als auch sie selbst zusammen mit ihrer Schwester müssen halt alle rausfinden, worum geht's hier eigentlich. Und mehr darf man nicht erzählen, weil sonst ist es wirklich ratzfatz vorbei mit diesem Film.
Der war auch so schon schnell vorbei für mich.
Ich finde, sie sieht so aus wie so eine junge Schwester von Angelina Jolie.
Das ist hier die Annabelle Wallace aus Annabelle unter anderem.
Ja, ich gucke ja ganz
oder viele Horrorfilme. Oder die Mumie mit Tom Cruise.
Die hat aber auch
die ist das.
Bei Spuk in Hill House hat sie doch auch mitgespielt, oder?
Hat sie da mitgespielt?
Ja, sie müsste, wenn ihr Referenzen sucht, keine Horrorfilme nennen. Ich gucke keine Horrorfilme.
Also die sagen wir,
deiner Frau.
Aber sagen wir es mal so, bislang hat mich die Geschichte jetzt noch nicht bekriegt. Also ich bin gespannt, was ihr noch zu erzählen habt.
Ja, und das ist das Problem. Der
ihr könnt nicht mehr erzählen.
Der Film ist scheißlang. Ja, der geht 111 das? Minuten.
Mhm.
Und du fragst dich die ganze Zeit, warum? Warum? Das kennen wir doch alles schon.
Ich habe mich an sich auf den Film gefreut, weil das ist zwar erstmal, weil James Wan den gemacht hat. James Wan hat mit Saw schon gezeigt, mit Death Sentence, damals auch mit Kevin Bacon, dass er viele coole, dreckige Filme machen kann und auch die Conjuring-Filme finde ich klasse.
Was ist das, was dahinter hier auftaucht?
Und
ich guck gerade, was dahinter hier auftaucht.
Okay. Und dann habe ich den Film gesehen und die erste Einstellung oder die erste Szene, da habe ich mich so ein bisschen zurückversetzt gefühlt zu meiner Zeit bei Disney World, da habe ich mal gearbeitet und kenne halt diese ganzen Attraktionen und da ist es ganz oft so, du gehst in diese Attraktion raus und kommst in einen Raum rein und dann geht irgendwo so ein Bildschirm an und dann spricht eine Schauspielerin so zweiten, dritten Grades zu dir und sagt, jetzt ist gerade das passiert und jetzt ist hier das und wir machen diese Operation. Oh mein Gott, habt ihr das gehört? Diese Schüsse, also gucken wir mal nach. Und es war so eine Freizeitpark-Szene. Da dachte ich, okay, ist das jetzt ein Film im Film? Aber das ist dann doch ernst gemeint gewesen. Ich weiß auch nicht, ob ich das nur so schlecht wahrnehmen, aber irgendwie hat mich das daran erinnert und dann fängt der Film halt an und das ist irgendwie so eine Ansammlung an Szenen und Ideen, die manchmal auch nicht ganz zusammenpassen wollten und ich hatte auch oft das Gefühl, dass diese Szenen so alles liegen gebliebene Ideen waren von James Bond aus all seinen Filmen und das hat er hier in einen Film verpackt. So fühlte es sich für mich an.
Also Leftovers.
Das Ding ist, ich brauchte sehr lange und deswegen freue ich mich auf einen Rewatch. Obwohl der Film so lang ist. Ich brauchte sehr lange, um zu raffen, was James Wan hier macht. Weil du denkst am Anfang so, ey, was soll denn diese Insidious trifft auf Saw-Schiene hier die ganze Zeit? So, ja, so rein optisch und inszenatorisch so, ne? Also da kommen diese typischen Szenen vor, die, weiß ich nicht, die Hypnose beginnt, Donner, Regen setzt ein. Ja, also es fängt in dem Moment an zu regnen oder ein Gewitter fängt in dem Moment an, wo die Hypnose so bei ihr einsetzt. Oder eine Figur muss irgendwo hin und der entscheidende Anruf mit der Information, wo dieses Ziel ist, der findet dann statt, wenn sie halt im Auto schon kurz vorm Ziel ist. Also bevor sie schon kurz vor da ist, so, ja. Also so richtig.
Das ist alles sehr technisch, würde ich sagen. Also sowohl die Sachen, die du meinst, immer so auf Timing, dass irgendeiner im Hintergrund sagt, jetzt muss das passieren. Und du spürst das aber auch als Zuschauer. Und auch die Kameraeinstellungen fühlen sich manchmal sehr technisch an. Also ich meine, das heißt jetzt nicht, dass die toll irgendwie kadriert sind, so wie ein Denis Villeneuve das in seinem Film oder so macht. Das ist ja irgendwie so was Organisches immer, dass man von einer Szene in die nächste kommt. Und hier ist es immer so ein bisschen, man hat eine tolle Kameraeinstellung, ist dann aber abgehackt in die nächste Szene, die irgendwie nicht so viel mit der vorherigen zu tun hat, weil das dann auf einmal plötzlich so ist, dass man Dario Argento-Vibes hat, im Sinne von rotem Neonlicht, das auch überhaupt keinen Sinn macht in der Szene, als zum Beispiel ein Typ irgendwie zu Hause pennt, der früher mal Arzt gewesen ist und jetzt irgendwie in einem Apartment wohnt, wo draußen so ein Neonschild auf sein Schlafzimmer, auf sein Bett scheint. Und er kommt auch nicht auf die Idee, zum Einschlafen die Gardine zuzumachen. Also ich habe ja wirklich nichts gegen Style over Substance, aber wenn das die Charaktere so stark beeinflussen möchte oder wird, dann haut mich das irgendwie auch raus.
Aber wenn du jetzt sagst Leftovers und du sagst jetzt, dass das irgendwie, dass du es gerne rewatchen willst, also siehst du denn, hatte er denn einen Plan oder hat er
im Prinzip,
hat er Lapskaus gemacht?
Nein, der hat einen Plan und dieser Plan, okay, und den will ich auch gar nicht irgendwie schönreden, der ist auch bescheuert, aber und das.
Aber was ist denn der Plan?
Ja, das, aber was willst du denn nochmal gucken? Ja, dann willst du es, okay.
Ja, aber das Ding ist halt.
Wir müssen in der Werbung musst du es erzählen.
Ja, aber der Plan ist halt wenigstens schön konsequent. Ja, weil Warren zieht das dann wirklich brachial durch und das aber auch mit einem Aufwand. Ja, also da verschmilzen Räume, die Kamera fährt über den Grundriss von so einem ersten Stock eines Gebäudes, also so wie Tarantino über die ganzen Flurkanten und oder so weiter drüber. Ja, oder Taxi Driver zum Beispiel, ja, also so richtig aufwendige Kamerafahrten, also da ist jede Menge Schissel drin. Und irgendwann kommt's aber auch noch zu einer, ja, John Wicks Blättersequenz, so, ja.
Das ist der coolste Moment, den fand ich sogar gut in dem Film.
Und dann, aber spätestens da war mir klar, ach ja, es ist ja James Wan, der lässt jetzt halt einfach mal wieder laufen. Ja, und es hat tatsächlich einen, auch wenn er wirklich Banane ist, es hat einen gewissen, es folgt einer gewissen Logik, dass wir das alles so gesehen haben, wie wir es gesehen haben. Und als ich erstmal begriffen habe, okay, der will halt genau diese Geisterbahn erstmal machen, habe ich dann auch irgendwann, obwohl es mich am Anfang gelangweilt hat, obwohl ich dann irgendwann, war es mir egal, fand ich es dann irgendwann lustig und habe es am Ende aber auch gefeiert, weil das ein Film ist. Vor 10 Jahren hätte sich ein Gore Verbinski daran ausprobiert.
Okay.
Vor 20, 30 Jahren wären Leute wie Sam Raimi oder Peter Jackson hätten sowas mal irgendwie, hätten sich daran ausgetobt. Mathieu Kassovitz zum Beispiel hätte bestimmt auch mal irgendwas darin versucht. Und es gibt noch ein paar andere Namen, die mir da einfallen würden, die halt wirklich bam, bam, rein. Und ich muss halt sagen, ich habe doch deutlich größeren Respekt davor, dass Warren hier sein Ding so macht, wie er macht. Obwohl es mir halt auch nicht gefällt. Ich finde das total abgenudelt und abgelutscht. Und das musst du dir halt viel zu lang angucken, dieses Abgelutschte. Aber ich mag die Konsequenz. Ich habe da recht Respekt vor.
Also die Konsequenz am Ende oder die Konsequenz, dass er so durchzieht?
Dass er so durchzieht. Okay. Und es auch noch zu dem passt, was er da durchzieht.
Aber fandst du nicht, dass er wirklich so viele Klischees da bedient, allein schon? Dann ist die Obduktion und natürlich hat die Frau, also von der Polizei, ein Lolli im Mund und dann trifft, es ist so abgedroschen, das hat man so oft schon besser gesehen. Es kam mir halt vor wie ein Studentenfilm, also ganz oft so.
Gebe ich dir absolut recht.
Und Timing hat er auch nicht Gutes bewiesen. Einmal war das sogar so, dass ein Twist passiert, irgendwie, keine Ahnung, zwei Drittel des Films und dann starren die ganzen Leute, die da drumrum stehen, schauen dann nach vorne. Der Zuschauer will es auch erstmal verarbeiten. Und dann so gefühlt, so 2 Sekunden zu spät, setzt auf einmal so völlig übertrieben die Musik noch dazu ein, um das noch mehr zu dramatisieren. Oh, das ist.
Aber also was würdet ihr denn sagen? Angucken oder nicht angucken?
Ich würde ihn auf keinen Fall empfehlen. Du siehst es, glaube ich, ein bisschen anders.
Ich würde ihn auch nicht unbedingt, also ob man den zwingend im Kino sehen muss, weiß ich auch nicht, beziehungsweise sage ich, muss man auch nicht unbedingt so, ja. Aber ich finde, man kann schon mit dem Spaß haben. Weil man sich da auf sowas, keine Ahnung, auf eher sowas wie Drag Me to Hell oder sowas einlassen, gefasst machen sollte. Also kein Grusel- oder Stimmungsfilm, sondern Warren wollte halt einfach mal so einen Film, wie er in den 80er Jahren als Horrorfilm reihenweise rauskam. Früher wäre das mit 8 Millionen gedreht worden. Heute wird es halt mit 20 gedreht, ja. Oder beziehungsweise mit keine Ahnung, früher wäre es mit 2 Millionen gedreht werden, heute mit 20 so, ja. Und oder 40.
Ja, aber manchmal geht da ja auch eine Menge flöten, ne?
Ja, aber wenn man halt.
In den 18 Millionen.
Wenn man halt weiß, irgendwie, wie Warren jetzt zum Beispiel auch sowas wie Fast and Furious gemacht hat oder Aquaman, dann verwundert mich halt einfach Malignant nicht. Sag ich, ganz einfach. So.
Okay. Aber ist es denn ein Horrorfilm oder ist es eher.
Ist schon ein Horrorfilm. Es ist ein Horrorfilm, aber es ist kein Gruselfilm. Er geht nicht darauf. Bis
auf 1, 2 Szenen, wo er so ein bisschen Conjuring-Szenen
wiederholt. Und ich muss auch sagen, der Giallo, dieser Giallo-Aspekt, von dem ziemlich viele Leute auch geschrieben haben.
Nur minimal.
Minimal, weil wie bei Shang-Chi versumpft es halt alles in eben diesem Insidious und Saw-Stil.
Du hast zwei Elemente. Also einmal dieser typische Lichtfaktor, die Beleuchtung, also in ein, ja, zwei Momenten. Aber das, was fast noch mehr ist dieses Zeigen von der Tatwaffe, dieses Messer, dieses extrem lange Draufhalten, diese Spiegelung und dann dieses Reinstechen. Das hast du extrem halt in seinen Filmen gesehen.
Ist aber auch mehr nett als wirklich.
Ich meine das nicht positiv, ich meine das einfach nur, das ist die Herangehensweise.
Also ich sehe es nicht ganz so gravierend wie du, aber ich verstehe, warum man diesen Film nicht wirklich nicht mag oder nicht abfeiern möchte. So. Aber ich kann sowas abfeiern, deswegen bin ich da ein bisschen versöhnt.
Du bist ja auch anders.
Stimmt. Genau. Anders, kommen wir zu was anderem. Kommen wir zu ein paar anderen Filmen. Hier bei Stream It haben wir noch ein paar Sachen für euch. Ja, ich weiß nicht, haben wir so eine Art Texttafel dazu, beziehungsweise so eine Art Bildtafel, oder haben wir nur einzelne Bilder reingeworfen? Egal, ein bisschen Spaß muss sein. Wir haben heute ein paar Filme für euch rausgesucht, unter anderem Chiller of Duty. Der ist auf Netflix erhältlich und ich habe mir gedacht, komm, da gucke ich demnächst nochmal wieder rein. Einfach nochmal, um zu gucken, ob es jetzt noch schlechter geht oder ob ich irgendwie vielleicht sogar meinen Frieden finden kann. Aber ja, ist jetzt kein ernsthafter Tipp. Aber für die Freunde von Billie Eilish gibt's ab morgen einen ernsthaften Tipp. Da läuft nämlich Happier Than Ever, ein Liebesbrief an Los Angeles. Da hat sie, inszeniert von Robert Rodriguez, in diesem Hollywood Bowl, heißt das Ding, ne? Mhm. Hat sie ein Konzert gemacht oder beziehungsweise
geile Location.
Spielt.
Geile Location.
Und das Ganze wird dann, wie gesagt, von Robert Rodriguez in Szene gesetzt und noch von einem Mann namens Osborne, der unter anderem für Wreck-It Ralph, glaube ich, zuständig war. Der steuert in Form einer, ja, digitalen Billie Eilish, die so ein bisschen durch L.A. reist mit ihrem Auto, steuert er so eine Art Nebenhandlung bei, die dann halt innerhalb dieses Konzerts zueinander geführt wird. Cool. Ich muss sagen, fand ich nicht ganz so interessant, was da nebenbei so erzählt wird, außer dieser roten Passage, die da eben gerade zu sehen war. Weil, da muss ich sagen, da fand ich zum Beispiel hier den Metallica-Film deutlich besser, diesen Through the Never, wo da Dane DeHaan durch dieses Chaos reißt. Aber die Musik, muss ich sagen, hat mir ganz gut gefallen und auch die Präsentation. Die macht ziemlich viel mit dem klassischen Orchester rum, beziehungsweise bringt es sehr zum Einsatz. Sind jetzt nicht so die klassischen oder sind nicht so viele Dance-Tracks irgendwie dabei, sondern eher ruhigere Musik.
Aber es ist auf ihrem neuen Album ja sowieso nichts mehr. Also auf dem neuen Album ist doch auch kaum was nach vorne geht.
Ne? Ja, aber ich muss sagen, hier Therefore I Am, den finde ich ganz geil.
Okay.
Und diesen Oxytocin. Den fand ich auch ganz cool. Also die gehen, die pumpen schon so ein bisschen nach vorne. Also, aber da fand ich auch ein paar.
Aber weniger, ne?
Ja, weniger. Auf jeden Fall deutlich weniger. Und ich muss aber auch sagen, ich fand diesen Happier Than Ever. Das ist, glaube ich, der letzte oder vorletzte Track, den sie bei diesem Konzert spielt oder auf dem Album. Den fand ich echt gut.
Okay.
Fand ich echt gut.
Cool.
Ja. Aber ist halt, wie gesagt, nur ein bisschen ruhig. Kann man auch nebenbei zum Arbeiten laufen lassen oder so. Aber inszenatorisch macht jetzt Rodriguez da auch nicht die großen Sprünge, ne? Also vor allem wirbelt er sehr oft mit der Kamera um sie rum. Ja. Aber ist vielleicht für den einen oder anderen interessant. Dann kein Film, mit dem man unbedingt die besten Stunden hat, beziehungsweise die glücklichsten, läuft ab dem 1.9. auf Prime. Schindlers Liste ist jetzt auf Prime erhältlich, aber trotzdem, es ist immer noch ein starkes Stück Kino, beziehungsweise ein kraftvolles Stück
Wahnsinn.
Kino.
Muss man auf jeden Fall mal gesehen haben. Und ich habe letztens wieder was Neues darüber erfahren. Wahrscheinlich wissen das auch die meisten, aber irgendwie wusste ich das noch nicht. Und zwar bei der Doku bei Netflix, bei The Movies That Made Us. Da habe ich die Jurassic Park-Doku gesehen.
Ach so,
das ist wirklich so, dass die Postproduktion noch stattgefunden hat, während er schon Schindlers Liste gedreht hat. Also das muss ich dir mal vorstellen. Es ist erstmal wahnsinnig anstrengend, überhaupt einen Film zu drehen. Dennoch mal so einen persönlichen Film für ihn. Und dennoch mal halt abends kommst du an irgendwie in den Trailer und guckst dir dann das Material an und machst dann noch krasse Entscheidungen. Also es ist echt
ein Hut ab über den Teich, ne? Also von Europa nach Los Angeles, glaube ich, hat er das ja
Wahnsinn. Gemacht. Also zwei so gegensätzliche Filme, die auch beide perfekt sind einfach.
Aber dazu muss ich dann auch sagen, Nummer eins, das zeigt einfach, was Steven Spielberg für ein wahnsinniger Geschichtenerzähler ist, was du auch gerade angesprochen hast. Und für mich ist Ralph Fiennes in dieser Rolle einer der schlimmsten Bösewichter der Filmgeschichte. Also der gehört für mich in seiner Perfidität, in seiner Perversität, in seiner unfassbar bösen Arroganz wirklich zu den schlimmsten Filmfiguren, die es gibt.
Aber dann auch immer wieder so banal und so dumm teilweise, wie er sich ja von Schindler dann teilweise einlullen lässt, wie so ein kleiner Junge, der irgendwie gar keine Ahnung hat, was er denken soll oder machen soll. So.
Ja, weil diese Entschuldige, Dominik.
Nee, ich habe den vor, wann kam der nochmal ins Kino wieder? Ist es schon 2019 sogar? Ja. Es gab, der lief auf jeden Fall vor, ja wahrscheinlich 2019, vor 2,5 Jahren lief der nochmal einen Tag im Kino und da ich den immer nur zu Hause gesehen hatte, da habe ich den nochmal im Kino gesehen und diese Schwarz-Weiß-Kontrastbilder. Es ist aber, also ein Film, ich hatte immer gesagt, ich will den nie wiedersehen, aber ich wollte ihn dann einmal nochmal auf der Leinwand sehen, aber ich kann mir gerade beim besten Willen nicht vorstellen, dass ich den noch einmal pack. Der ist einfach, also der
Ja, das ist ja ein Film, der krass. Auch in Schulen gezeigt wird, ne?
Ja.
Aber ich finde, da hat er was Unfassbares gemacht. Und ich finde auch spannend, was du gerade gesagt hast, ne? Das ist ja der Film, mit dem er sich, sag ich mal, zum ersten Mal wirklich mit seiner eigenen Herkunft auch ganz klar auseinandergesetzt hat, ne? Also, wenn du dir mal überlegst, welche Filme der vorher gemacht hat, was für einen unfassbaren Erfolg der hatte und immer ja belächelt wurde auch von den Kritikern so nach dem Motto, du kannst, zwar große Blockbuster machen, aber so richtig, das ist ja wieder das Klassische zwischen Entertainment und Information, ne? Was mich ja immer wieder nervt, diese Degradierung von großartigen Entertainment-Werken. Und ich glaube, da hat er auch, ich glaube, für sich seine eigene Geschichte sozusagen verarbeitet. Mhm. Ich glaube, seinen Eltern gegenüber und seinem schwierigen Verhältnis auch seinem Vater gegenüber nochmal gezeigt, guck mal, was ich für Filme mache über uns. Mhm. Als auch, wie gesagt, den Menschen da draußen. Und dann dieser Twist zwischen Jurassic Park.
Wenn man das noch weiß, dass das auch auf seinen Schultern lastete, diese Bürde.
Also ich finde, das ist ein Film, in dem mir geht's genauso wie Dominik, der ist hart zu verdauen, aber wenn man ihn nicht gesehen hat, ist es meiner Ansicht nach Pflicht, sich den mal anzuschauen. Also ich bin da ganz vorsichtig mit so einem Ausdruck, aber das muss man sehen.
Ja. Gut, was haben wir noch? The Descendants. Familie und andere Angelegenheiten. Ab dem 3.9. auf.
Ach, der mit George Clooney. Ist das der mit George Clooney?
Ja.
Ach, der war doch nett.
Ja, siehst du, genau. Das ist das Kontrastprogramm. Hier geht es um einen, ja, wie soll man sagen.
Wie heißt denn die Tochter nochmal? Die
Charlene Woodley?
Ja, genau.
Ja. Hier geht es um einen Familienpatriarchen oder beziehungsweise um ein Familienoberhaupt, dessen Frau liegt im Koma und ist jetzt, ja, steht kurz vor der Abschaltung. Wobei die Sache noch erschwert wird, dadurch, dass er weiß oder jetzt erfahren hat, dass sie eine Affäre hatte und schon längst nicht mehr mit ihm zusammen sein wollte. Und gleichzeitig muss er halt im Namen der Familie darüber entscheiden, ob ein größeres Stück Land, was immer noch im Familienbesitz sich befindet, ob das jetzt verkauft wird oder halt noch in dem Familienbesitz bleibt. Und all diese, ja, größeren und kleineren Schwierigkeiten, die das Leben einem solchen Menschen mit auf den Weg gibt, werden hier in diesem Film verhandelt und irgendwie auf humorvolle, aber auch eben auf typisch menschliche und eben komplexe und nicht immer ganz, ja, wie soll man sagen, immer nicht ganz positive Art und Weise auch verhandelt so, oder und beziehungsweise gelöst. Und ey, toller Film, der halt sowohl diese Figur schön zeichnet, aber halt auch den Ort oder den Schauplatz, der sie halt auch zu dem macht, was sie sind, so richtig schön mit einbezieht, so, weil die leben halt alle auf Hawaii und man könnte immer denken, ja, denen geht's allen gut und die haben immer gute Laune und so, aber ja, das ist finde ich
und er ist auch super.
Sehr amüsant
und Clooney, ne? Das kam mir aber in der absoluten Lieblingszeit von Clooney, ein Jahr vorher kam doch Up in the Air und dann der Film, so beides so Filme, die eigentlich im Kern total traurig sind, aber relativ leicht daherkommen und die du obwohl sie so emotional sind, du jetzt nicht nur Tränen überströmt rauskommt und die dich ganz lange irgendwie belasten, sondern du hast gerade schön gesagt, die Figur ist so schön menschlich. Ich meine, alleine, wenn du die Synopsis hörst mit die Frau, er muss entscheiden, dass die Frau ob er von seiner Frau jetzt die Maschine abstellt und weiß auch noch, dass sie ihn betrogen hat und gar nicht mehr bei ihm sein wollte. Das ist eigentlich jetzt erstmal ein klassisches 3-Stunden-Drama, was wir uns alle nicht anschauen wollen, wenn man nur so diese 3 Sätze hört. Aber was daraus gelingt, schön, dass es den da jetzt gibt. Ich muss ihn mir auf jeden Fall nochmal angucken. Ich habe den im Kino damals ziemlich geliebt.
Ja, ich finde auch, dass George Clooney durch seine Leichtigkeit, der hat ja so eine Freude, so eine spitzbübische, das siehst du auch ganz häufig in diesen ernsten Szenen. Der macht irgendwas mit dem Mund, der diese Tragik, was Dominik auch gerade angesprochen hat, so leicht, so off the way bringt. Weißt du, was ich meine? Du guckst dir das an und denkst, es ist zwar dramatisch, aber Er macht es halt natürlich und das vermisse ich so ein bisschen bei George Clooney.
Ja, der ist so ernst in letzter Zeit.
Ja, genau, dass der so ernst ist, ne, weil das steht ihm und das kann er.
Aber er ist halt auch ein sehr umwelt- oder beziehungsweise weltbewusster Mensch.
Ja, total.
So. Ja, also muss man auch sagen. So, wir machen schnell
weiter. Aber das, was du gerade sagst, Steve, noch einen Satz, nämlich genau, dass du sagst, es ist todtraurig oder er ist traurig, hat was Spitzbübiges und trotzdem ist es eben nicht so, als würde er die Szene deswegen nicht mehr ernst nehmen, sondern er gibt dem Ganzen einfach nochmal so eine zusätzliche Ebene. Und das ist echt spannend.
Ja.
So, jetzt also, gerne weiter.
So. Sorry. Haken wir schnell ab. Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadows ist dann auch auf Prime erhältlich ab morgen. Ich mag den ja. Ich habe so eine kleine Vorliebe für die. Ich finde den nicht so schlimm.
Aber das sind die Bay-Movies.
Das sind die Bay-Movies, ja. Okay, ja. Die sind fernab von gut. Ich will es überhaupt nicht behaupten. Aber ich mag den zweiten, weil er halt dann doch noch ja, ein bisschen mehr in diesen Comic-Serien-Quatsch geht. Okay. Ich weiß.
Ja, ja, den gibt's jetzt auch. 3.9. Was gibt's denn noch?
Sleepers gibt es noch. Oh. Auch auf Prime. Das großartig besetzte Drama mit Brad Pitt, ja, Dustin Wahnsinn. Hoffman, Robert De Niro, Kevin Bacon und so vielen. Mark Ruffalo, glaube ich, ist auch noch mit dabei, von Beverly Levinson. Es geht hier um ein paar Jugendfreunde, die haben in ihrer Jugend Scheiße gebaut, haben dafür gesorgt, dass ein Hotdog-Verkäufer, glaube ich, oder ein Mann tödlich verletzt worden ist durch so einen Hotdog-Wagen. An der
U-Bahn, ne?
Ja, an der U-Bahn. Und sie kommen in den Jugendknast und werden da auch sehr hart misshandelt von einem der
Wärter. Ja, Kevin Bacon.
Ja, der ist doch der Böse.
Das ist der Wärter,
glaube ich. An dem sich halt die Erwachsenen erwachsenen Jugendlichen irgendwann rächen werden, weshalb es zu einem spektakulären Prozess kommt. Ja.
Aber man muss auch sagen, das besteht ja so ein bisschen aus drei Teilen. Also erstmal so dieses Coming of Age, dieses, ey, wie leben die so? Und dann eben das ist ein Gefängnis sein und danach noch dieser Prozess. Und alle drei Teile sind echt gut. Also die funktionieren auch echt gut.
Also da war Barry Levinson meiner Ansicht nach echt noch auf ja, top of the office game, so, ne? Also der war wirklich, das war doch gute.
Den habe ich mal wieder Bock zu sehen, weil das ist ja die Generation der Schauspieler, die ich total geil finde.
Auch und fast alle. Auch alle schon persönlich getroffen hast, oder?
Die habe ich alle schon persönlich getroffen. Nee, aber ja, stimmt. Aber der und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja auch ein riesen Kevin Bacon-Fan. Ne? Ich finde, Kevin Bacon kann das wirklich gut und der ist auch böse. Also der hat diese Perfidität, ne? Das ist dieses teuflische Funkeln in jeder Bewegung, ne? Wenn er auch, der hat so eine Arroganz, finde ich auch geil.
Ja. Zu Kevin Bacon habe ich eine klitzekleine lustige Anekdote, die fast von dir sein könnte, Steven. Ich war in New York zu Interviews zu, wie hieß er, Home von DreamWorks, glaube ich, war das, mit Rihanna in der Rolle und wir waren im Hotel und sind in falschem Stockwerk rausgegangen und sind Kevin Bacon in die Arme gelaufen, der da gerade irgendwie einen Vortrag vorbereitete, also hatte natürlich keine Zeit, aber war sehr nett und das war so ein typischer, das kann nur in New York passieren, Moment, du bist irgendwo, steigst falsch aus und triffst trotzdem einen Weltstar und ist total abgefahren, dass der ist ja einfach der kann das Böse in Person sein und das ist ja wohl einer der nettesten Menschen auch irgendwie überhaupt und er war auch da, weil wir auch reinkamen, es hieß so, das ist dieser Raum und ihr geht da geradeaus und die erste Tür rechts und wir machen sie auf und gucken und so, was wollt ihr hier? Wir so, das ist Kevin Bacon, wir suchen eigentlich Rihanna, sorry. ein verrückter.
Wie alt ist denn Kevin Bacon? Der ist ja auch schon 60. Nee.
Das kann ich dir jetzt nicht so ad hoc beantworten.
Das googelt, aber weil ich sehr schnell googeln kann.
Unser Eimer
der nach. Ist 58, der ist 58 geboren, ist 63 Jahre alt.
Siehste. 63 Jahre alt könnte auch der nächste Film sein. Nein, er ist nicht ganz so alt. Er heißt das Schloss des Cagliostro.
Ah, oh, toll.
Ja, war hierzulande früher mal unter Hardiman räumt auf bekannt. Aber
was ist das?
Sehr gekürzt. Das ist einer der ersten Filme von Hayao Miyazaki.
Okay.
Den er gemacht hat, noch bevor er Ghibli gegründet hat. Und der hier halt den Meisterdieb Lupin, ein Nachfahre des Meisterdiebs Lupin, Lupin der Dritte, den er hier begleitet, wie er dabei ist, einen Geldfälscherring in diesem kleinen fiktiven Staat Cagliostro auszuhebeln. Gibt's jetzt über Anime on Demand und Crunchyroll, ist vielleicht für den einen oder anderen interessant, der solche Anime-Filme mag. Und deswegen habe ich den hiermit aufgelistet. So, jetzt noch mal ganz schnell. Wir haben noch ein paar Mediathekentipps. Haben wir das als Tafel? Ja, das haben wir. Unter anderem ist gerade auf Arte, und das habe ich gestern Abend laufen lassen, als ich hier meine Vorbereitung gemacht habe, Der mit dem Wolf tanzt erhältlich. Boah. Kann man sich angucken. Ist die 2 Stunden 57 Fassung, glaube ich. Ich fahre schon wieder fasziniert. So, jetzt habe Ich habe den laufen lassen, habe gar nicht gemerkt, wie schnell die erste Stunde einfach mal vorbei ist.
Da lohnt sich auch wirklich jede Minute.
Ja, super Film, super Film. So, dann gibt es in der ebenfalls ARD-Mediathek, nee, das andere war Arte, genau. Und in der ARD-Mediathek gibt es unter anderem jetzt gerade die Paradies-Reihe von Ulrich Seidel. Das sind drei Filme.
Ich wollte mich gerade fragen, ob es die Reihe ist und
genau.
Nicht nur einer.
Genau, ja. Es sind die drei Filme, Paradies Glaube, Paradies Hoffnung, Paradies Liebe, glaube ich, heißt der dritte. Und ja, handelt unter anderem von einer Frau, die sich auf Sextourismus in Kenia einlässt. Es handelt von einem Mädchen, die bei so einem Diätcamp mitmacht. Und der, was ist der dritte? Irgendwas mit der Kirche, glaube ich. Beziehungsweise irgendwie eine.
Ich hab die nicht gesehen.
Ich habe tatsächlich genau nur die beiden gesehen, die du gerade aufgezählt hast.
Und ach, genau.
Waren beides sehr unangenehme Filme.
Der dritte ist, das ist der Glaube, beziehungsweise ist es der Glaube ist der zweite Film, soweit ich weiß. Das ist der Film über eine Katholikin, die mit einem muslimischen Mann, glaube ich, verheiratet oder zusammen ist. Und sie ist eine Missionarin oder so. Ja, genau. Und das schildert der. Ja, und ich kenn persönlich auch nur den Paradies Liebe mit den Damen, die nach Kenia reisen. Aber ich will auf jeden Fall noch den Paradies Hoffnung sehen, weil der soll ein bisschen versöhnlicher sein als die bisherigen Filme. Und ja, ich glaube, in dem Zuge werde ich mir dann auch noch mal den zweiten, den Paradies Glaube, mit reinziehen. Und ich bin ja schon so ein bisschen Fan von Ulrich Seidel. Wer ein bisschen, ja, knackige Action im London der Moderne braucht, kriegt mit The Crime oder Krieg in London, The Crime auf ARD noch ein bisschen was geboten. Ray Winston als Chef einer resoluten Eingreiftruppe der Polizei, die halt wirklich auch mit sehr harter Gewalt vorgeht.
Da kann man auch jemanden, den musst du im Original hören.
Ja.
Der redet, der hat so eine geile Stimme.
Basiert auf einer alten Krimiserie namens The Sweeney. Und ja, ist jetzt so eine Art Neuauflage davon und noch für einige Zeit in der ARD-Mediathek erhältlich. In der MDR-Mediathek ist nicht mehr so lang L erhältlich von Paul Verhoeven mit einer wundervollen
Isabel. Also das ist der einzige Grund, jetzt das erste Mal, dass ich in die MDR-Mediathek gehen würde. So, was zur Hölle macht man da sonst? Ja, im MDR, meine Fresse.
Man guckt
was
sich da ein geiler L
Film.
Ja,
ja unbedingt.
Ja, großartiger Film über eine Frau, die in ihrer eigenen Wohnung vergewaltigt wird, die eine sehr krasse Vergangenheit hat und beides nicht so ja, schlucken möchte, wie es die Gesellschaft gerne hätte und sich dagegen etwas zur Wehr setzt auf unkonventionelle Art und Weise. Und ja, fantastisch gespielt von Isabelle Huppert.
Wahnsinn.
Ja, und auch wieder ein toller Dings.
Ja, der ist aber jetzt, wie alt ist der Film? 4 Jahre? 5 Jahre?
Ja, so um den Dreh.
So, ja, ne?
Dann einer meiner Lieblingsfilme aus den letzten 10 Jahren. Ich fand den so absurd.
Ja, aber geil. Aber das können auch nur die Franzosen dann, ne?
Ja. Dann haben wir hier noch Looking for Eric von Ken Loach. Über einen jungen Mann, in dessen Leben der Fußballer Eric Cantona tritt. Kann man auch mal wieder gerne empfehlen, weil es ein sehr leichtfüßiger Film, gerade für Ken Loach-Verhältnisse. Und etwas schwerer, aber den habe ich gestern Abend gerade geguckt, auch auf Empfehlung hin meiner Mutter, die gesagt hat, sag mal, hast du den schon gesehen? Die ist nämlich großer Bjarne-Mädel-Fan. Okay. Und der läuft jetzt gerade auf Arte, beziehungsweise ist über die Arte-Seite erhältlich, aber auch in der ARD-Mediathek, wenn ich es richtig gesehen habe, geliefert. Mit Bjarne Mädel als Paketbote, der halt einmal wirklich zeigt, wie es so ist, Paketbote zu sein, so, und der halt wirklich pro Tag diese Touren ausfahren muss und so weiter. Daneben halt, naja, in Scheidung lebt, aber auf den Sohn oder sich um den Sohn das Sorgerecht für den Sohn hat, der jetzt auf Klassenfahrt fahren möchte, aber halt schlecht in der Schule ist und lieber mit seinen Kumpels abhängen möchte. Und parallel dazu ist er halt noch, ja, als Fußballtrainer, sag ich mal, tätig, was halt auch nochmal Komplikationen aufwirft. Und der zeigt halt hier einen Mann, der halt jetzt mal ein ganz, ganz tiefes Tal durchstreitet. Also der halt im wahrsten Sinne des Wortes erstmal geliefert scheint. Und das halt aus der Perspektive von, ja, diesen wirklich Sklavenjobs schon fast. Eine Perspektive, die man vielleicht nicht unbedingt so oft zu Gesicht bekommt und wo man nicht so viel mitbekommt. Auch wenn ich sagen muss, dass dieser Paketbote, wie Bjarne Mädel ihn hier spielt, nicht unbedingt das dem gängigen Paketbotenbild entspricht, mit dem ich zum Beispiel zu tun habe, ja, oder ich weiß nicht, bei euch war auch, aber da sind schon so ein paar echt geile Situationen dabei, wo man sich fragt, warum hast du mich jetzt bestellt? So, für was? Ja, du hättest doch eben gerade die 2 Meter selbst gehen können und so, und auch so Sachen halt. Also, das ist schon, ja, und gut gemacht halt von Bjarne Mädel.
Okay.
Also, sehr bodenständiges Ding und kann ich mal als kleine Empfehlung mit rausgeben. Gut, das war alles, was wir sehen konnten. Jetzt gibt's noch ein paar Nachrichten, über die müssen wir gleich nochmal sprechen.
Frischer Prinz, der Nachfolger für Will Smith im Bel-Air-Reboot, wurde gefunden. Ja, Fox und 50 Cent. Der Cast zu Expendables 4 wächst weiter an. Das Netflix-Kettensägen-Massaker, Cold-Shocker-Sequel, wird gestreamt. Disneys Markenhoffnung, Jungle Cruise soll Fluch der Karibik beerben. Hauen und Honig, Jason Statham wird zum Beekeeper. Oha, Paramount schiebt alles auf 2022, Sony vielleicht auch und Venom wird wieder PG-13.
Ja, also dass Venom PG-13 bleibt, ist eigentlich...
Sind die aber auch von ausgegangen, leider.
Also jetzt der, wie heißt der?
Jetzt weiter.
Venom.
Let
There Be Carnage.
Bleibt halt nur vom Titel her Carnage, aber nicht mehr von der Bedeutung. Aber ich muss mal auch sagen, ne, die hatten damit einen richtigen Hit. Und das ist etwas, was Sony schon lange nicht mehr hatte.
Das wäre das Dümmste, was du machst. Also die Entscheidung, also jetzt rein betriebswirtschaftlich zu treffen und zu sagen, jetzt machen wir aber FSK 16, weil das hat ja mit PG-13 so richtig geil geklappt. Oder also jetzt machen wir es Rated R, also never. Also das kann ich total, also aus betriebswirtschaftlicher Sicht wäre es, das kann ich total verstehen.
Ja, ist halt vielleicht aus Fansicht immer noch ein bisschen schade, weil wenn du halt eine Figur hast wie Carnage und dann...
Oder wenn... Ja, obwohl ich weiß nicht, ne? Ich glaube, wenn du etwas konsequent durchziehst, ne? Und dann vielleicht in eine höhere FSK rutscht, kannst du ja trotzdem den kommerziellen Erfolg auch bekommen. Also Logan, ich meine, Deadpool hat es ja auch geschafft, ne?
Logan aber auch.
Ich glaube, die Frage ist in der Sekunde nicht, ob es betriebswirtschaftlich falsch ist, sondern ob es am Ende ein Film, und ich weiß ja nicht, wie der, also wenn du dir den Trailer anguckst, der ist ja nicht ohne, sag ich jetzt mal, ne? Aber jetzt auch nicht dramatisch. Aber die Frage ist halt, wenn du aus betriebswirtschaftlichen Gründen einen Film, den du eher höher angesetzt hast in der FSK, auf einmal runterstufst, um ein breiteres Publikum zu erreichen, ob du dir dann nicht ein eigenes Bein stellst. Wenn er ausgelegt wurde, immer FSK 12 zu sein, ne, dann ist es ja völlig okay. Aber ich habe immer Angst davor, du willst älter sein, keine Ahnung, brutaler, gruseliger, düsterer und sagst dann, nee, oh Gott, dann kriegen wir nicht so viele Leute und dann fängst du an dran rumzuschnibbeln.
Ja.
Du, ich bin, also inhaltlich bin ich bei dir. Ich kann es halt nur einfach, also von dem Anzugträger wahrscheinlich in der Abteilung von Sony kann ich einfach nur nachvollziehen,
dass sie gesagt haben,
ihr macht es genau so wieder.
Genau, nur die Gefahr, die Frage ist halt, kommt das dann auch so rüber, ne?
Gut, das Geld, was mit dem ersten Teil eingespielt worden ist, ist halt ein starkes Argument dafür. Das ist
du, ich sag ja, das ist ja auch völlig okay, nur dann musst du es, glaube ich, auch filmisch konsequent durchziehen, ne?
Ja,
wie wurde es denn geplant? Weiß man das?
Bitte?
War es als R-Rated-Film denn überhaupt geplant?
Nein, einer der Produzenten hat, glaube ich, schon vor einiger Zeit gesagt, Freunde, das kann er sich nicht vorstellen und das wird auch nicht.
Okay.
Aber es gab natürlich immer noch diese Sprüche, die dann irgendwie so anheizen. Ja, könnte sein, könnte dies. Ja, so ein R-Rating wäre schon fein und dann schreibt Tom Hardy irgendwie ein bisschen was. Und dann hast du natürlich die Diskussion und das ist ja genau das, was du eigentlich haben willst, dass Leute darüber diskutieren.
Ja.
Ja.
Aber ich denke da mal, mein 13-, 14-jähriges Ich, der ist dann aber trotzdem so ein bisschen cool und ein bisschen gruselig und ein bisschen anders als die klassischen Marvel-Filme, war ja auch der erste und wenn jetzt der zweite auch, also da freue ich mich jetzt für die 14-, 15-Jährigen und wie auch immer, die allein ins Kino gehen und sich ein bisschen cool fühlen können, vielleicht.
So wie du und ich.
Ziemlich coolen, düsteren Film. So wie du und ich. Genauso, wir können uns das auch einmal so, ja, bam, dunkel, aber, düster, geil.
Aber vielleicht müssen wir halt auch noch ein bisschen warten, ne? Weil auch der Film steht jetzt irgendwie
zur Debatte.
Und ja, Paramount hat jetzt erstmal die Reißleine gezogen. Es wird keinen Paramount-Film dieses Jahr mehr geben. Jackass Forever kommt nächstes Jahr erst. Top Gun Maverick 2, beziehungsweise Top Gun 2 Maverick, wird auf den Starttermin geschoben, zu dem eigentlich Mission Impossible 7 kommen sollte. Deswegen rückt Mission Impossible 7 auf den Starttermin, zu dem eigentlich, glaube ich, Mission Impossible 8 kommen sollte. Und
also wir reden über Mai und November.
Genau.
Hatte ich gesagt, 20,
also wie gesagt, 22. Alle Filme aus diesem Jahr von Paramount wandern ins nächste Jahr.
Und der erste, ein Slot nach hinten.
Genau.
Und aber da frage ich mich, ob das auch einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund hat.
Naja, es gab zum Beispiel jetzt von Paramount eine Klage gegen die Versicherungsfirma, weil der Film ja, also weil gegen die Versicherungsfirma von Mission Impossible, weil der Film 7-mal aufgrund von Corona unterbrochen werden musste und diese Versicherungsfirma bislang wohl nur einen Ausfall bezahlt hat.
Ah.
Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch noch so ein bisschen
mit da rein, um das
vielleicht noch Geld für Nachdrehszenen zu haben.
Aber dann könnte man Mission Impossible verschieben, aber doch keinen Top Gun, der jetzt irgendwie anderthalb Jahre schon verschoben ist und da rumliegt.
Also ich glaube, ich glaube,
die Verschiebung ist jetzt aber auch dessen geschuldigt, dass wir halt echt viel haben bis zum
Oder
Ende des Jahres.
Oder meinst du, dass es vielleicht was mit dem Paramount Streaming Portal zu tun haben könnte?
Könnte natürlich auch
sein. Dass
sie
sich das angucken wollen bei Disney, wie das betriebswirtschaftlich funktioniert, ob sich das wirklich lohnt und dann vielleicht die Strategie auch sein wird, es parallel zu veröffentlichen und dass sie da noch ein bisschen mehr Bedenkzeit dadurch haben.
Naja, können wir jetzt mal querschießen. Bei Jungle Cruise, der jetzt, glaube ich, offiziell 187 Millionen eingespielt hat, was kein Hit ist unbedingt, und der hatte, glaube ich, an den Kinokassen sogar weniger eingespielt, als sein eigentliches Budget war, aber halt durch Disney Plus, glaube ich, nochmal 30 Millionen mit reinbekommen hat, wurde jetzt gesagt, wir machen eine Fortsetzung. Und das ist das Krasse, es ist die erste Live-Action-Fortsetzung, die sie sich seit Vermächtnis der Tempelritter oder Vermächtnis des geheimen Buches wieder wagen.
Mit Nicolas Cage.
Vorher gab's noch den hier, wie hieß er, Tomorrowland, World of Tomorrow mit George Clooney.
Ja.
Der sollte ja auch mal in Serie gehen. Und es gab noch John Carter vom Mars.
Ja.
Was ja eigentlich auch in Serie gehen soll.
Obwohl, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den letztens wieder geguckt. Ich finde den, ich mag den.
Ja, ich mag den auch.
John Aber Carter, glaubt ihr, dass es also gar nichts mit Corona allgemein zu tun hat?
Was denn?
Also, weil ich meine, es gibt keinen Film in Amerika, der mehr als 200 Millionen eingespielt hat dieses Jahr, obwohl die Kinos offen sind und obwohl es auch viele Kinos sind,
auch.
Über 3000.
Ich glaube ja, also, dass da eine andere Taktik hinterhängt. Die wollen, dass Dwayne Johnson im Hause Disney noch mehr macht.
Nee, aber er meint jetzt, glaube ich, Maverick, ne?
Ich war noch bei mir, also allgemein bei dieser ganzen Konstellation. Ja, ich hätte es auch einfach deutlicher machen können. Weil es hat ja kein Film 200 eingespielt, genau wie er gerade sagt, Jungle Cruise, 100 Millionen, weltweit 187, keine Ahnung, wie er auf Disney Plus abgeschnitten hat, aber selbst Black Widow 180, Fast and Furious 172.
Das waren aber auch alles Filme, die jetzt nicht so wirklich wahnsinnig viele Leute interessiert haben. Muss
Fast and Furious 9?
Naja, die Fast and Furious Saga ist ja schon groß, ne?
Aber also der hat
Fast
jetzt weltweit auch viel
haben alle
Ich bin mal gespannt auf Bond.
Ob er abgehen wird.
Also ich bin mir sicher, den können die nicht nochmal verschieben.
Ey, wenn...
Werden sie auch nicht.
Meinst du nicht?
Also ich glaube, ich glaube es ehrlich gesagt auch nicht, aber du hast natürlich recht, wenn jetzt Paramount zurückzieht, Sony zurückzieht, vielleicht kriegen die auch noch kalte Füße, aber ich kann es mir nicht
weniger finden. Konkurrenz eigentlich ja
ganz ich gut glaube, die haben zwei Probleme. Nummer eins, wissen wir alle, diese Sponsorengedönse, ne, dass die da jetzt und die müssen sich ja auch irgendwann überlegen, Daniel Craig hört auf, ne? Also die müssen ihn ja irgendwann verabschieden und dann müssen sich ja mal überlegen, wie geht das Ding überhaupt weiter? Also wenn die den noch mal verschieben um ein Jahr auf 2022, dann kannst du ja damit rechnen, dass der nächste Bond erst 24, 25 rauskommt.
Ach, ja, ich glaube aber nicht, dass der verschoben wird. Der kommt ja auch in 3 Wochen, glaube ich, schon raus, Bond.
Ey, wir standen auch
schon Monat.
Kurz vorm Release.
Ja, heute 4 Wochen.
Okay. Ja, ich meine, überleg mal. Also wir haben zugesprochen, als die diese Riesenpremiere auch geplant hatten im April.
Ja. Ja, also es war schon alles irgendwie schon mal hier irgendwie sehr kurz vor knapp und es hieß ja, komm, machen wir was dazu und machen wir was nicht dazu und plötzlich, ja, nö, wir verschieben.
Aber nochmal zu Jungle Cruise, ne? Ich glaube, dass Disney einfach sagt, Dwayne The Rock Johnson ist the hottest shit, ne? Ich meine, guck dir mal an, was der jetzt bei Netflix gemacht hat mit Gal Gadot und Ryan Reynolds, da bin ich auch mal gespannt, was das wird, aber die prügeln sich alle gerade um den, ne?
Und ja, oder um Jason Statham.
Ja, ich glaube, auf jeden Fall The Rock mehr. Das ist das Zugpferd allgemein.
Ja.
Und spricht junge und auch ältere Leute an.
Ja, der wird dann übernächstes Mal Präsident der Vereinigten Staaten und dann ist dann so alles anders.
Ja. Kurz mal abgehakt: Megan Fox, Curtis 50 Cent Jackson, glaube ich, heißt er. Und 4. Tony Ja sind jetzt bei den Expendables 4 dabei. Und
Aber Sly ja nicht, ne?
Doch, Sly schon.
Sly auch?
Sly wurde vom Hollywood Reporter auf jeden Fall aufgelistet.
Ach so, okay. Und Schwarzenegger?
Das ist noch nicht aufgelistet
worden. Der muss dabei sein.
Ah, weiß ich nicht, ob der wirklich dabei sein muss. So, und ja, Jason Statham soll, die Story soll sich wohl ein bisschen mehr um Jason Stathams Figur konzentrieren, also Christmas.
Mhm.
Aber der hat gleichzeitig jetzt noch dieses Beekeeper im Feuer.
Ich kann euch so eine geile Geschichte erzählen, aber im Off dann zu Expendables 2, was ich da gemacht habe.
Im Off?
Da kann ich euch jetzt erzählen, weil ich mit meinen beiden besten Kumpels im Kino und wir haben gesagt, nee, ist egal, komm. Erzähl ich ein andermal. Machen wir mal der Beekeeper.
Okay, er macht spannend.
Aber ich muss jetzt gleich, ich habe meinen Termin jetzt um 5. Oh Gott, jetzt habe ich eine Uhrzeit genannt. Um Gottes Willen.
Eben der Alpha-Ausstrahlung. Nein.
Unfassbar. Ich würde mich mal verabschieden, dann kann ich noch einmal
Lulu machen.
Was zu trinken holen. Exakt, genau das. Auch. Ich muss richtig dringend und habe in 3 Minuten einen Call. Vielen Dank.
Okay, danke.
Tausend Dank und bis hoffentlich ganz bald. Passt auf euch auf und es war schön, dabei zu sein und habt noch einen schönen Schluss von der Sendung.
Du willst nur noch mal After Birth gucken oder wie der heißt?
After Love.
After Love.
Ich weiß, ich fopp dich sonst nur. Ich wollte nur testen, ob du es noch erinnerst.
So. Ja, ich freue mich auf unser Triple oder es gibt nur noch einen vierten Teil. Nächstes Jahr ist der Schluss. Also mach mal nächstes Jahr alle vier bei mir zu Hause in Köln. Ihr seid alle eingeladen.
Alles klar.
Alle, die zugucken.
Alle.
Die Blase ruft. Mach's gut.
Bis dann. Ciao.
Tschüss. Vielen Dank. So, Sly.
Jason Statham.
Bitte was?
Jason Statham oder Sly?
Jason Statham, ja. Hat jetzt die Rolle übernommen, beziehungsweise einen Film am Start, der heißt The Beekeeper. Mhm. Und es soll sich, ja, um irgendwas mit Imkerei drehen. Aber natürlich auch mit Action. Drehbuch stammt von Kurt Wimmer. Wisst ihr noch, wer das ist?
Nee.
Das ist der Equilibrium gemacht hat.
Oh.
Ja, aber auch diesen echt nicht guten Ultraviolet mit, ja, glaube ich, Mila Jovovich war das.
Ja, okay.
Ja, der war auch nicht wirklich.
Der Beekeeper.
Aber Jason Statham, ey,
der vielleicht produziert. Ist es ein einsamer Imker, dessen Königsbiene geklaut wird.
Ja, oder? Und der will sie sich jetzt zurückholen.
Ja, genau. Bei der Nachfolger von Candyman.
Ja. Wie fandst du Candyman?
Fand ich gut.
Ja?
Ich fand das Ende ein bisschen abgehackt. Also
ja, das letzte Drittel wirklich überhastet. Ne?
Fand ich schade, da hätte man sich mehr Zeit lassen können. Aber visuell war der toll. Und
ja, Honig vom Candyman, du auch.
Bitte was?
Honig vom Candyman.
Ja, und Jason Statham. Ja, Bel Air. Will Smith, hast du gesehen?
Mhm.
Kriegt ein Reboot, aber nicht als Comedy, sondern als Drama. Und das auch bei Peacock, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und da ist jetzt ein junger Mann gefunden worden namens Jabari Banks. Kenne ich nicht, kennt wohl auch kein anderer, hat noch nicht so viel gedreht, aber ist jetzt der Glückliche und darf als Junge aus wirklich West-Philadelphia, glaube ich, oder er kommt auf jeden Fall aus Philly, darf er jetzt zu seinen reichen Verwandten nach Bel Air reisen und ziehen und dort für jede Menge Stress sorgen. Ich meine, guck mal, wenn du den so anguckst, okay, er hat jetzt die Hand vorm Mund. Aber Alter, ist Will Smith alt geworden.
Ui. Nee, weißt du, der Will Smith macht doch gerade so ein Hardcore-Trainingsprogramm, weil er gesagt hat, er ist so fett geworden.
Ich glaube, der ist. Ah, nee, das hat Alvin, glaube ich, bearbeitet, das Bild, oder? Das
ist kein Original. Monster.
Alvin, hast du das bearbeitet?
Links, das sieht gar nicht aus wie sein Mund.
Original aus dem Ankündigungsstream.
What?
Der Mund sieht so bearbeitet aus.
Ja, ne? Mann, das sieht aus, als hätte man ihn hier, wie heißt der Herr der Schildkröten? Als hätte man so ein Herr der Schildkröten-Face-Tap irgendwie swapped off gemacht.
Nee, der ist, glaube ich, einfach total abgemagert, weil er gerade wieder in so einem Bootcamp ist.
Aber wollte er nicht auch in dem Muskelkrieg von Dwayne Johnson und all den anderen Leuten mitmischen? War da nicht auch noch irgendwie sowas?
Ein bisschen spät.
Ha? Ja, ist ein bisschen spät, aber naja. Gut, ihr Lieben. Was sagt ihr denn zu dem jungen Mann?
Das sieht nett aus. Sympathisch, passt. Aber mehr kann ich nicht sagen.
Ja, mehr kann
man nicht. Ich bin halt immer, keine Ahnung, vielleicht ist es eine gute Entscheidung zu sagen, wenn man Prinz von Bel Air ein Drama und nicht versuchen, etwas wieder zurückzuholen, was nicht geht, ne?
Also, ja, das ist, ja. Da hast du recht,
Sache, ne?
hast du recht, ja. Vielleicht sollte man da dann auch wirklich den anderen, man kann eigentlich aber auch scheitern, ne? Also man kann nicht mehr scheitern. Aber
besser, man kann
besser so als das ein, also, weil ich glaube, das würdest du nicht, also es wäre genauso, als würde man jetzt nochmal versuchen, Scrubs zu machen oder keine Ahnung, das würdest du, glaube ich, nicht hinkriegen.
Und warum macht man nicht einfach was Neues? Das wäre doch das Beste.
Guter Punkt. Deswegen kommen wir zu etwas, auch erfreulich, liebe Freunde. Wir sind zwar am Ende, was nicht so ganz erfreulich ist, aber ich habe noch eine erfreuliche Nachricht, denn morgen Abend zeichnen wir mal oder nee, strahlen wir was Neues aus, nämlich ein neues Telekollektiv zu Das letzte Land. Das ist ein Film, den haben wir schon bei unserem Shivers Festival im Rahmen unseres Shivers Festivals gezeigt. Jetzt zeigen wir ihn zusammen mit Marcel und Hannes. Das ist der Regisseur und der Produzent. Die uns jetzt halt, während wir diesen Film gucken, erklären, was sie da gemacht haben. Es geht hier um zwei Männer, die finden ein, ja, noch intaktes Raumschiff auf einem wirklich verwüsteten und kaputten Planeten. Und ihnen gelingt es, dieses Raumschiff anzuschmeißen und aus dieser Hölle zu entkommen. Und jetzt treiben sie halt durchs All in der Hoffnung, irgendwo etwas zu finden, was besser ist als der Ort, von dem sie kommen. Und das Ganze hat wirklich so ein bisschen, ja, das Boot-Vibe. So ein bisschen Alien-Vibe und so. Und es ist halt wirklich handgemacht. 80.000 Euro oder was sie da drin reingesteckt haben.
Geil.
Und ja, die erklären halt wirklich mit auch Modellen. Sie haben original das Modell, was im Film zum Einsatz kommt, haben sie mitgebracht und so. Und ja, Simon, Hannes, Marcel und ich werden halt über diesen Film dann
toll.
philosophieren und reden und uns sehr viel erklären lassen. Das ist wirklich geil, was die Jungs erzählt haben. Also, sehr interessant. Und darüber hinaus, und das ist das Schöne, dieses Telekollektiv wird dann nicht einmal versendet und taucht dann nie wieder auf. Nein, wir packen es auf eine Blu-ray bzw. DVD und die wird dann demnächst bei uns im Shop erhältlich sein. Das dauert aber noch einen Moment. Aber auch nur die Version mit dem Telekollektiv drauf. Ja, im normalen Handel, glaube ich, kommt die nämlich nicht. Wir kriegen exklusiv die Version mit dem Telekollektiv. Da können wir auch noch mal demnächst drüber reden, ne, alle Mann. Und ja, die dauert aber, wie gesagt, noch einen Moment. Das wird erst so ab Oktober, glaube ich, der Fall sein. Wenn ich das cool richtig verstanden habe. Ja. Und damit vielen Dank, ihr beiden, dass ihr durchgehalten habt bis zum Schluss.
Sehr gerne.
Und bis zum nächsten Mal da draußen. Und bis hoffentlich bald wieder. Tschüss.
Ciao.
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to/kinoplus.